Ich habe ja als Verschwörungstheorie, dass die Fetch API alles in allem ziemlich beknackt ist, weil die eine ganze Menge nicht kann und eine ganze Menge im Vergleich zu XML-HTTP-Request ja auch nicht mehr möglich macht.
Ein sehr effizienter Weg, um diesen String zu erzeugen, ist, du machst New Date, konvertierst das in ISO-String und trennst es beim T und nimmst alles vor dem T. Ob Single-Page-Applications die richtige technologische Wahl für E-Commerce sind, ist eine sehr spannende Frage. Ich kann verstehen, warum man den Weg geht. Aber ich sage jetzt mal, ich glaube, dass häufig ein kleiner PHP-Online-Shop da die bessere Wahl sein könnte.
Working Draft Revision 639. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von eurem Support auf Social Media. Working Draft ist auf Twitter bzw. X unter dem Handle Working Draft Present. Working Draft in einem Wort und auf Mastodon ebenfalls als Working Draft auf podcast.social. Und auf Mastodon ebenfalls als Working Draft auf podcast.social. Uns dort zu folgen, informiert euch am allerschnellsten über neue Folgen und auch für Nachfragen, Feedback und Ideen sind das die allerbesten Kanäle. Über den ein oder anderen Boost oder Retweet freuen wir uns natürlich auch. Danke für eure Unterstützung. Hallihallo, hallöle, herzlich willkommen zu Working Draft Revision 639. Heute ist am Start Hans, Christian, Otto.
Um Gottes Willen.
Ja. Ja, Peter reicht auch, das bin nämlich ich. Ich bin der Zweite, der hier am Start ist.
Ich wünschte, ich hätte auch so eine Stadionsprecherstimme wie du, dann hätte ich jetzt natürlich auch Peter Kröner irgendwie ganz, nee, das war ganz schlecht, können wir das nochmal, ne?
Es muss die korrekte Anzahl an Silben haben, sonst funktioniert das nicht, damit du halt so die Kadenz da richtig einbauen kannst. Ne? In der Mitte muss halt irgendwas sein, was du auch so ein bisschen strecken kannst. Also letztens hatte ich hier den gleichen Hack mit Stefan gemacht und dann habe ich ihn mit dem Spitznamen Rusty ausgestattet, den man da wunderbar reinbauen kann. Und so, Rusty Baumgartner!
Du hast halt auch immer noch die richtige Stimme dafür. Das muss ich irgendwie noch üben. Bei dir könnte man irgendwie was mit einem so einem Piraten-Arr machen, also Peter. Ich finde, das geht in eine gute Richtung. Ansonsten bauen wir einen Erklärbär noch rein. Irgendwie sowas. Ich glaube auch, deine Kolleginnen haben nicht darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn man uns beide alleine lässt, oder?
In unseren aktuellen geistigen Umnachtungszuständen? Also ich nach einem Kreuzzug gegen die gesamte Bevölkerung der Geschirrspülmaschinen und du in einer CO2-Testkammer?
Ja, genau. Aber wird gut.
Wird super. Also, wir wollten reden über Kommunikation mit dem Server.
Ja, ich glaube, entstanden ist, also irgendwie, als ich euch mal so eine Themenliste geschickt habe mit, hey, bei welches dieser Themen würdet ihr denn vielleicht mal gerne reden? Und ich habe mal so die Konferenzvorträge, die ich in letzter Zeit gemacht habe, ausgegraben. Und ich wollte halt, dass ihr einen davon auswählt. Und ich glaube, Vanessa hat dann gesagt, komm, wir machen alle.
Ja, aber das ja auch nur, weil sie genau sieht, oha, Themen for free, dann nehmen wir doch bitte einmal alles. So
soll genau das sein. Also ich glaube, das Thema, was ich in der Liste genannt habe, war irgendwie so Kommunikation zwischen Front- und Backend, weil das irgendwie was ist, wo ich aus Versehen auf Konferenzen mal ein paar Mal drüber geredet habe, wo sicherlich Menschen gibt, die in den diversen Bereichen, über die ich geredet habe, größere Experten sind, aber ich war halt derjenige, der sich auf die Bühne gestellt hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei welchem Thema gilt das nicht, dass da draußen theoretisch noch ein größerer Experte rumsitzt, aber der ist gerade nicht da und man muss halt mit dem arbeiten, was man hat.
Genau. Und ich hab das einfach so, also ich habe das als Thema irgendwie für mich identifiziert, als ich realisiert habe, dass nur weil es in meiner Welt ganz viele Optionen gibt, die mir sehr viel Freude machen, das nicht bedeutet, dass das in dem Realitätsbild von allen Menschen irgendwie ist und ganz viele Menschen einfach doch genauso mit dem Backend kommunizieren, wie ich das vor 15 Jahren auch gemacht habe. Und deswegen dachte ich, hey, komm, ist ein Thema, finde ich spannend, habe ich viele Dinge gesehen, will ich mal ein bisschen drüber reden und ja, mal so einen gewissen Rundumschlag irgendwie machen, was es da an Optionen gibt.
Ja, die erste Frage, die mir natürlich dann in den Sinn kommt, ist, was hast du vor 15 Jahren gemacht und was war daran so schlimm?
Vor 15 Jahren habe ich ja XJS gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das, was wir daran so schlimm noch weiter ausführen muss, aber
naja, komm, für die Zoomer solltest du vielleicht das vielleicht schon erwähnen.
Ja. Also so, was vor 15 Jahren das war, was ich gemacht habe, war, ich habe irgendwie von dieser Dissertation von, ich will Roy Fielding sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber das war der Mensch, der irgendwie, der so als der Erfinder von REST, glaube ich, in meiner Bubble gehandelt wird.
Das ist er, ja.
Ist Roy Fielding richtig? Ich bin irritiert, dass dieser Name aus meinem Gehirn gekommen ist. Mein Gehirn hat manchmal wirklich...
Wenn das bei Google eintippst, kommt, wenn du den Namen eintippst, kommt erst Dissertation und dann REST API.
Witzig. Okay. Ja. Also davon haben irgendwie Menschen erzählt und das habe ich irgendwie dann so ein bisschen kennengelernt, was das bedeutet. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwie HTTP-APIs gebaut habe, die Post und Get gleich behandeln und ganz viele merkwürdige Routen haben und einfach alles, was, also ich habe so seine Dissertation genommen und das Gegenteil implementiert. Also ich hatte dann so eine Route, die hieß List Stores und da hat man einen Post-Request hingeschickt und dann hat man im JSON-Body eine Liste von Filialen zurückbekommen und man konnte dann einen, da war ich ganz stolz drauf, einen .csv hinten dranhängen oder einen .json oder einen .xml und dann kam das in einer anderen Struktur zurück. Das war richtig toll.
Also mit der Handelt heißt also wirklich, der Endpunkt hat das Gleiche gemacht, egal welche HTTP-Methode du verwendet hast.
Ja, ja, genau. Okay. Also ist einige Zeit später in einem Pentest mal aufgefallen, dass das auf beliebige HTTP-Verben antwortet. Und das war irgendwie ein Problem für die Pentester, dass alle HTTP-Verben gleich behandelt werden wurden. Ich weiß nicht, ob es ihnen nicht aufgefallen ist. Oder ich habe den Angriffsvektor noch nicht verstanden, was daran so schlimm ist, wenn man bei mir eine Liste abrufen kann mit einem Delete-Request.
Wollte es gerade sagen. Also ich meine, wo ist das Problem?
Ich weiß es nicht. Ich habe leider nie das Ergebnis. Also ich hatte nicht die Gelegenheit, die Pentester zu fragen, aber es stand halt da drin, dass sie es doof finden. Aber genau, also das...
Pentester.
Du kannst beliebige Verben hinschicken. Ich meine, ich habe schon mal mitgekriegt, es gibt mehr als Get und Post. Das ist ja für PHP-Entwickler durchaus was Herausragendes zu der Zeit gewesen, dass man es differenzieren konnte. Und dass man vor allen Dingen nicht... Ne, wir wollen nicht über PHP reden, haben wir schon mal gemacht. Also das ist so das, was ich damals gemacht habe. Und die Daten, die da rausfielen, waren relativ unstrukturiert und die Routen, wie wir damals, die URLs, sagt man heutzutage, ne? Die URLs waren halt auch nicht so richtig das, was man unter REST verstehen würde. Das Beispiel List Stores, wo man Post-Request hinschickt, ist das eine, aber es gab dann halt auch eine Create-Store-Route, wo man, ich bin mir nicht sicher, ob man nicht sogar ein Get-Request hinschicken konnte. Nee, man brauchte einen Body und Get darf ja kein Body haben. Ich vermute, wenn man einen Delete-Request mit Body an die Create-Store-Route geschickt hat, dann wurde da auch eine Filiale angelegt.
Ja, aber was das dann im Prinzip sozusagen macht, ist ja, du hast es jetzt ja sozusagen formuliert in Opposition zu REST. Und im Prinzip könnte man ja sagen, dass das einfach nur eine Back-of-Functions im Sinne von so Remote-Procedure-Calls letztlich war. Also da gab es halt irgendwelche Funktionen mit irgendwelchen Signaturen, da hast du irgendwas hingeschickt, die haben irgendwelche Effekte erzeugt. Und vor 15 Jahren PHP geschrieben, heißt also Typsystem auch eher so ein Vibe. Und ob der Typ jetzt Get oder Post ist, ist dann eher so marginal.
Also vor 15 Jahren hatte PHP verglichen zu JavaScript ja schon ein sehr mächtiges Typsystem. Aber du hast gerade das Wort Signatur benutzt. Ich würde ja widersprechen, dass es da irgendeine Signatur gab, weil das war ja alle, das ist so eines der Probleme irgendwie, dass man halt überhaupt nicht erkennen konnte, was kann man denn jetzt da hinschicken und was nicht. Was das einem Pentester deutlich schwieriger gemacht hat, festzustellen, welche Möglichkeiten er da alle hat, aber das ist eine andere Kiste.
Also ich würde sagen, dass die Dinger hatten eine Signatur, aber halt nicht dein Gesamtsystem, sondern jeder Endpunkt war halt eine solche Function mit einer irgendwo vielleicht hoffentlich dokumentierten oder bekannten oder zumindest aus Code abschreibbaren Art von Signatur, aber letztlich ist es halt so wie so ein C-Programm gewesen, nur halt eben hast du es halt durch HTTP durchgequetscht, aber letztlich waren es Funktionen, die hast du aufgerufen, die haben irgendwelche lustige Dinge erzeugt. Klingt ja erstmal verkehrt, weil es ja Funktionen aufrufen, ist ja irgendwie so normal. Du musst halt einen Umweg gehen, weil du es halt über die Server-Client-Grenze machen willst. Aber letztlich ist es ja nur das.
Ja. Und was so ein witziger Nebeneffekt war, wo ich gerade auch das Wort Pentest in den Mund genommen habe, irgendwie erinnere ich mich dann, ich war damals auf einer Konferenz, wir hatten das Thema Konferenz ja letztes Mal auch schon, war die Frostcon in St. Augustin, tolle Konferenz. Und da habe ich mit Arne Blankertz zusammengesessen, der so einer der Web-Security-Menschen war, die ich zu der Zeit kannte. Und der erwähnte dann das Thema Cross-Site-Request-Forgery das erste Mal mir gegenüber. Mhm. Ich hatte davon noch nie gehört und habe dann realisiert, das ist ja schwierig. Da ist meine Anwendung ja voll anfällig gegen. Und dann habe ich realisiert, na, ich ignoriere ja das Verb sowieso, dann kann ich einfach jetzt alles auf Post-Requests umstellen. Und irgendwie dachte man zu der Zeit, also ich weiß nicht, ob nur ich oder man, aber ich zu der Zeit, Post-Requests sind nicht gegen CSRF anfällig. Okay. Das war zumindest schön dann für mich, dass ich dachte, das wäre sehr schnell mitigierbar, dadurch, dass ich ja eh alles gleich behandle. Aber genau, also das ist so ein bisschen das, was ich vor 15 Jahren gemacht habe. Das andere, was ich vor 15 Jahren gemacht habe, ist das komplette Gegenstück. Und das war Soap. Ich weiß nicht, ob du mal die schöne Situation hattest, Soap benutzen zu dürfen.
Ich habe tatsächlich mal es damit zu tun gehabt. Also ich hatte mal so TypeScript Code Review gemacht für eine Firma, die haben Soap gemacht. Das halt eben auch, weil sie keinen Bock hatten, sich mit Asynchronität rumzuschlagen. Haben sie tatsächlich gesagt, nee, Fetch API ist nicht. Wir nutzen hier weiter das gute alte XML HTTP Request Objekt, weil man da ja synchrone Requests machen kann. Und sie haben also synchrones Soap im Frontend gemacht, aber mit TypeScript. Also, ja, ist mir bekannt. Fand ich sehr
uiuiui.
Ja, war abenteuerlich, ja. Aber ich meine, es war halt irgendwie so eine Bürosoftware, wo Leute dafür bezahlt wurden, davor zu sitzen. Dachte ich jetzt halt eben, also, ist jetzt nicht ganz so katastrophal in dem Fall. Also, ist halt irgendwie nicht super, aber auch wenn das irgendwie alles so, weißt du, so in einem Netzwerk ist, das kann ja relativ schnell sein. Das kann ja nicht, das muss nicht notwendigerweise schlimmer sein als eine laggy Windows-App, will ich mal sagen. Also, halt der Code war halt ein bisschen abenteuerlich, aber hat halt funktioniert. Riesige Firma. Ich bin ein so ein Heini. Also, die machen irgendwas richtig, ich nicht. Passt schon.
Also, das ist schon eine sehr unangenehme Geschichte. Danach muss man sich aber auch ordentlich die Hände waschen, nachdem man das angefasst hat.
Ja. Hast du ja nicht gemerkt, also im Code. Und die Applikation fühlte sich halt flott an, weil, wie gesagt, lief halt alles so in einem großen Bürogebäude, alles hier mit so Internet per Kabel oder so. Wenn man es richtig macht, ist das ja flott. So, alles kein Problem. Wie gesagt, fühlte sich halt an wie eine etwas räudige Desktop-Applikation. Was ja, je nachdem, was so deine Kundschaft ist, möglicherweise ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist, weil da ist es vielleicht eine räudige Desktop-Applikation, aber deine kannst du halt eben als Web-App ausrollen. Also hast du einen Deployment-Bonus und bist halt im ganzen Look und Feel nicht so viel schlimmer. Also ich habe ja als Verschwörungstheorie, dass die Fetch-API alles in allem ziemlich beknackt ist, weil die eine ganze Menge nicht kann und eine ganze Menge im Vergleich zu XML-HTTP-Request ja auch nicht mehr möglich macht. Wie zum Beispiel einen synchronen Request. Und ja, sollte man in 99% der Fälle nicht machen, dann machst du im letzten Prozent.
Ich würde das einfach komplett ignorieren, was du gerade gesagt hast.
Besser ist.
Und springe zurück zu, das sieht aus wie eine räudige Windows Desktop App oder sowas. Damit haben wir nämlich auch wieder die Kurve zurückgekriegt zu XJS vor 15 Jahren, weil das sah auch aus wie eine Windows App. War alles sehr schön. Mhm. Ein Zeichen dafür, dass man merkt, dass du nicht ganz fit bist, ist, dass du mein wunderschönes, danach muss man sich die Hände waschen, nachdem wir über Soap geredet haben, nicht gemerkt hast, dass Witze, die man erklärt. Womit waschen sich normale Menschen die Hände?
Mit Etzomat 3000, dem Desinfektionsmittel, das speziell für ICEs entwickelt wurde. Was sonst?
Okay. Gut, ja, jetzt verstehe ich, warum dieser Witz nicht funktioniert hat. Das hat nichts mit der Uhrzeit oder deinem. Gut. Also insofern, das war für mich vor 15, ich komme zum Thema zurück, wenn das für alle Beteiligten in Ordnung ist, vor 15 Jahren war das so der Zwiespalt, den ich hatte, zum einen diese komplett unstrukturierte PHP-API, bei der ich gerne REST gemacht hätte und dieses Soap-Dingen, was ich sehr toll fand, weil irgendwie es war spezifiziert, was es für Endpunkte gibt und man hatte eine Signatur, wie du es gerade so schön genannt hast, das heißt, es war irgendwie discoverable für mich als Verwender. Abgesehen davon, dass man irgendwie eine PHP-Extension kompilieren musste, um das mit PHP zu sprechen und so weiter. Das war alles ganz schwierig. Und das, was man über Soap, das Protokoll von Soap war ja auch schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich fand so diese Idee von, wir haben eine Protokollspezifikation auf HTTP drauf, die quasi sagt, was kann ich hier eigentlich aufrufen? Und was übergebe ich dabei? Was bekomme ich zurück? So, das fand ich irgendwie eine ganz tolle Idee. Mhm. Und irgendwie hat mir das immer gefehlt in diesem Internet, dann nach Soap. Und Soap war keine Option. Und dann, ihr hattet ja das Thema REST und Hypermedia in einer der letzten Folgen. Ich habe die Folge leider noch nicht gehört, aber ich habe gelesen, dass es sie gibt, wo man eine gewisse Definition von Daten im Protokoll selber auch hat, aber was meiner Wahrnehmung nach in der Realität dann häufig nicht so richtig existiert oder nicht gemacht wird. Und deswegen gibt es da sehr viele Lösungsansätze irgendwie, um das besser zu machen. Und das wären einfach so ein paar Themen, wo wir mal drauf schauen können, welche Optionen gibt's da,
ja,
und welche machen Spaß und welche machen vielleicht mehr oder weniger Spaß. Und da hat ja auch was mit MSW und OpenAPI, wo, soweit ich das gehört habe, das Thema auch zumindest touchiert wurde, wie sehr es in der Tiefe dann noch am Ende behandelt wurde, soweit bin ich leider nicht gekommen in der Folge. Ich hänge etwas zurück mit Podcasts.
Ja. Ja, also ich kann ja mal kurz zusammenfassen, die jeweiligen Folgen, um die es da geht. Das ist zum einen die 630 mit Marvin Lux, das akademische Data Fetching, das tatsächlich etwas akademisch im Sinne von, dass wir da im Prinzip seine Dissertation war es jetzt, glaube ich, nicht, aber Masterarbeit, ich erinnere mich gerade genau, durchgesprochen haben, die halt so ein rein theoretisch ein Web mit so Discoverable APIs sozusagen durchspricht und hat auch so Sachen drin wie das Content Negotiation Konzept, das du ja vorhin mit deinem, ich mache hinten CSV oder JSON hinten dran. Das war halt eben das eine. Das ist halt eben tatsächlich relativ theoretisch und was halt so alles sein könnte und was halt so, wo wir dann so zum Ergebnis gekommen sind. Die reale Welt, wenn du irgendwie echtes Engineering betreibst, hast du ja immer irgendwelche Toleranzen. Du hast ja immer irgendwie eine Toleranz zwischen der Mutter und irgendwie dem Gewinde, sonst funktioniert das nicht, weil die reale Welt ist halt eben nicht so super exakt und dass halt sehr viele von diesen Ideen bezüglich der Spezifikation von irgendwelchen Protokollen halt daran scheitern, dass du halt einfach keinen Spielraum dafür drin lässt. Und dann das andere, die Folge 1 zuvor, die 629 mit einem Kollegen vom Marvin über das OpenAPI MSW, halt vor allen Dingen ein TypeScript-Manöver, um halt so dieses Problem, es gibt irgendwie ein Schema für diese APIs, dieses OpenAI-Ding, was da ganz gerne verwendet wird, und wie kriegt man das sozusagen TypeScript beigebogen, dass es halt eben weiß, wenn diese und jene Route aufgerufen wird, kommen diese und jene Daten zurück, wie man das halt eben mit Advanced Type-Level-Programmierung so hinkriegt und Open-Source-Projekt betreibt, das war so ein bisschen die Perspektive. Also tatsächlich, sagen wir mal, relativ schon Deep Dive in gewisse Dinge, aber halt wirklich extrem insular und teilweise von bedingter Anwendbarkeit. OpenAPI MSW, sicherlich ganz interessant, wenn man TypeScript und OpenAPI verwendet. Das akademische Data Fetching ein, was wäre, wenn alle auf dieser Welt Hyper-Nerds wären? Wie sähe das Web dann aus? Aber da müsste man dann eben auch über so Kram wie XHTML reden und das funktioniert halt alles nicht.
Ich finde genau dieses, was du gesagt hast, TypeScript weiß irgendwie, was rufe ich da auf, was kommen da für Daten zurück. Das ist für mich so einer der Knackpunkte, wo ich mit dem Status quo häufig nicht ganz zufrieden bin. Also was ich so ein bisschen schwierig finde, ich glaube, wir hatten das irgendwann auch schon mal, das Thema TS Reset, diese Bibliothek, die so ein paar TypeScript-Typen hinzufügt und eine sehr schöne Website dabei hat, die macht das Fetch nicht mehr any bei JSON, beim JSON-Parsen zurückliefert. Das ist so der Einstiegspunkt für mich für das Problem. Wir können in TypeScript erstmal mit der Response von einem Server immer alles tun und können darauf alles aufrufen und können da alle Daten rausziehen. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof, grob zusammengefasst. Und das führt halt zu Fehlern, zu Tippfehlern, zu ab und an sind Daten doch nicht da, aber in der einen Beispiel-Response, die ich hatte, waren sie da. Deswegen nehme ich an, dass sie immer da sind und dann kracht es irgendwo ganz hinten. Das sind so Punkte, die mich immer wieder stören, wenn ich mit APIs kommunizieren muss. Und da versuche ich gerne, Menschen zu erzählen, es gibt Optionen, wie die Welt schöner sein kann, außer wir machen mal einen Fetch-Request und schreiben dann halt ein Any da an die Response oder denken uns ein TypeScript-Interface in dem Moment aus. Wenn man sagt, hey, ich will eh kein TypeScript und ich bin ganz happy mit JavaScript ohne Typen, das gibt ja Menschen, die so ticken und die auch schlaue Menschen, die so ticken, ist nicht meine Welt. Eventuell sind die halt einfach schlauer als ich und können sich Dinge merken. Ich weiß ja nicht, was da für Dinge zurückkommen, deswegen brauche ich TypeScript, das sagt mir das.
Exakt die Ursache ist. Ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte.
So, ja, das ist so ein Punkt, da würde ich gerne ein bisschen drüber reden, ein bisschen drüber austauschen. Ich glaube, das Thema OpenAPI können wir versuchen, möglichst kurz zu halten dann an der Stelle. Ich kann mich da dem Rand von Christoph war es, oder? Christoph? Ja, von dem Kollegen von OpenAPI MSW, ich glaube, es war Christoph, wenn ich mich nicht vertue. Anschließend, also ich habe auch mit diesem in Java geschriebenen OpenAPI-Client-Generator gearbeitet und war ein bisschen unzufrieden. Mein Highlight ist, dass er ungefähr so schlau, der eine mit, also ich habe mit zwei dreien gearbeitet und zwei davon hatten ein Problem, das so auf GitHub Copilot Niveau ist. Es gibt irgendwie ein OpenAPI, das den Datentyp Date für ein Datumstring. Mhm. Das ist ein ISO 8601 formatierter Datumstring, also Jahr, Monat, Tag mit einem Bindestrich dazwischen und Zero Padded. Das ist eigentlich die Frage für dich, Peter. Wie generiert man diesen String möglichst schlau in JavaScript?
Das kann ich dir YMD. Sagen, tatsächlich. Meine richtige Antwort wäre, also ich kann dir nicht sagen, wie man es jetzt macht. Weil du willst es ja jetzt irgendwie jetzt nutzen und du willst es ja jetzt irgendwie auch deployen, ohne irgendwie allzu viel Overhead mit Polyfills und so. Aber mit der Temporal API wird das wahrscheinlich ziemlich trivial und ich bin mir nicht sicher, ob man das nicht auch mit der Intel API machen kann. Da gibt's ja auch Möglichkeiten, Datum zu...
Vanilla, bitte. Wir sind ja hier gerade im Kontext einer Bibliothek. Dieser Open API Kleingenerator soll in jeder Laufzeitumgebung tun. Das heißt, wir machen Vanilla und wir sind in 2017. Das heißt, wir haben noch kein Temporal. Ich habe noch nie versucht, das Wort auszusprechen. Ist ja unangenehm. die API haben wir noch nicht.
Aber Intel haben, ne? Das ist ECMA 402. Das müsste eigentlich recht alt sein.
Du sollst mir aber aus dem Kopf sagen, wie baust du effizient diesen String zusammen?
Den String baue ich effizient zusammen, indem ich aus dem Data-Objekt, das ich dann vielleicht habe, rausparse Jahr, Monat, Tag. Beim Monat muss ich wahrscheinlich irgendwie da plus eins machen, weil das ja bei null anfängt zu zählen. Mhm. Und ich habe absolut keine Ahnung, was der richtige Buchstabe oder das richtige Feld für den Tag sein könnte. Aber das können mir ja dann die Kollegen Stack Overflow und ChatGPT sagen.
Und deine IDE, weil du ja TypeScript benutzt. Ja, finde ich eine sehr schöne Antwort von dir. Wäre mir deutlich lieber als das, was die Amerikaner da in dieser Bibliothek gebaut haben. Denn es können keine Amerikaner gewesen sein, es müssen Briten gewesen sein.
Wieso? Weil die Maßeinheiten alle keinen Sinn ergeben?
Nein, es müssen Briten gewesen sein, weil bei denen der Code am seltensten falsch ist. Ein sehr effizienter Weg, um diesen String zu erzeugen, ist, du machst ein New Date, konvertierst das in ISO-String und trennst es beim T und nimmst alles vor dem T.
Das klingt gut. Das gefällt mir viel besser.
Abgesehen davon, dass To-ISO-String halt einen Zeitpunkt in UTC zurückliefert und deswegen ein paar Stunden am Tag, je nachdem, in welcher Zeitzone du dich befindest, da ein falsches Datum rausfällt.
Und deswegen, meine Damen und Herren, kommt dieses State-Objekt in die Tonne und wir benutzen alle die Temporal API. Die Browser sollen mal...
Exakt.
Die API ist ja quasi fertig. Mittlerweile sagen sie nicht mehr, die Polyfills soll man nicht verwenden, sondern sie sagen, man soll die verwenden. Und das ist State-Objekt nur in gut. Das will man eigentlich haben. Das hat dann so Sachen wie Zeitzonen und irgendwie so Kram. Das ist ganz, ganz großes Tennis.
Habt ihr über die API schon mal in einem Podcast gesprochen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Die ist ja lange, lange Zeit ewig an irgendwie einem Spezifikationsprozess hängen geblieben. Also ist erst vor kurzem da dieser Löser gekommen, dass man sagte, so jetzt wissen wir irgendwie, das IETF musste irgendwie in das String-Format absegnen. Die haben das ewig lang nicht auf die Kette gekriegt, weil Corona war. Aber jetzt ist das ja alles fertig und die sind jetzt auf Stage 3 und die sagen, jetzt sollte mal implementiert werden. Also es ist noch super neu. Und das tatsächlich
dann
empfohlen wird zu benutzen, dass sie also sagen, ihre Polyfills sind jetzt, also die sagen, ihre Polyfills sind Beta und Alpha, aber wir machen ja JavaScript, also was soll's, ne? Aber vorher haben sie halt eben gesagt, wir haben hier einen Polyfill und auf keinen Fall sollte man den in Production verwenden, weil das bloß Bestandscode produziert und das kann alles noch inkompatibel werden. Jetzt gehen sie halt davon aus, dass die APIs und die Verhaltensweisen, so wie sie sind, jetzt so auch kommen werden. Das ist aber wirklich mir aufgefallen, als ich vor zwei Wochen meine Veranstaltung auf den Dingsdays vorbereitet habe und festgestellt habe, oha, da gab es ja ein Update. Also das ist so neu. Das ist alt, aber es ist so neu, dass es eventuell jetzt Realität werden könnte. Das ist halt das Ding. Der Cybertruck.
Ich möchte jemanden vorschlagen, der dann mit euch einen Podcast zu machen kann, weil es gibt noch viel mehr Punkte, die interessant an dieser API sind. Und zwar so ein für mich entscheidender Punkt ist die Datenstrukturen, die da mitkommen. Ich werde nie vergessen, wie ich mich mit Leuten darüber gestritten habe, die mir gesagt haben, du brauchst bei einem Date-Objekt immer eine Zeitzone. So, wenn du einen Zeitpunkt repräsentieren willst, brauchst du immer eine Zeitzone. Mhm. Und das ist halt falsch, weil es Use-Cases gibt, wo ich eine zeitzonenunabhängige Repräsentation einer Uhrzeit oder eines Datums haben möchte.
Auf jeden Fall.
Also so, ja. separates Thema. Ich kann dir da wen empfehlen, wenn du nicht schon weißt, wen ich empfehlen möchte. Der wahrscheinlich wenig Ahnung von der Temporal API hat, das hat er sich auch angeschaut, aber vor allen Dingen die Datenstrukturen, die da auch hinterstecken, zu Genüge kennt und viele Emotionen hat und viele Geschichten erzählen kann. Und der sicher auch mit dir sich über so schöne Geschichten wie Zeitumstellungen, was die Deutsche Bahn eigentlich daraus macht, reden kann, um auch ein paar Anekdötchen zu erzählen. Du wirkst so, als ob du nicht weißt, was die Deutsche Bahn bei der Zeitumstellung macht.
Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich würde annehmen, es ist irgendeine Lösung, die so in die Kategorie Stumpf ist Trumpf fällt. Also irgendwie zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, die haben einfach, also wenn ich das jetzt machen würde, ne? Wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand sagen würde, du designst jetzt die Zeitumstellung für die Deutsche Bahn, wäre halt mein Problemlösungsansatz nicht das Problem zu lösen, sondern das Problem zu umgehen. Ich würde also einfach sowas machen wie einen Fahrplan designen und einen Umlaufplan auch designen, da hängt ja sehr viel dran, aber wo sozusagen einfach wegignoriert wird, dass das existiert und ich sozusagen einfach sagen würde, ich habe so eine Art bahninterne 7 Uhr, das halt je nachdem, was die Welt gerade sagt, entweder 7 Uhr oder 8 Uhr ist, aber dass ich so ein konsistentes Weltbild habe, gleichsam die Daten, die die Realität letztlich abbilden, irgendwie für mich normalisiere. Das wäre so meine erste Idee.
Im Frühjahr bin ich mir nicht ganz sicher, irgendwie ist da sowas wie ein paar Züge fallen mal aus zwischendurch. Aber viel witziger ist es im Herbst, also jetzt am vergangenen Wochenende aus unserer Sicht. Die Züge bleiben in einem Bahnhof eine Stunde stehen.
Ja, um die Uhrzeit, scheißegal.
Damit sie nicht, außer du sitzt halt im Scheißzug und willst nach Hause kommen und hast vielleicht einen Anschluss verpasst und deswegen sitzt du in einem Zug eine Stunde später und dann steht dieser Zug eine verdammte Stunde im Bahnhof stehen, damit er nicht zu früh ankommt.
Wenn du den Fahrplan gucken können, dann wüsstest du das, dann wärst du nicht überrascht. Aber ja, das ist der Ansatz. Also Probleme lösen ist halt was für Verlierer. Was man wirklich machen sollte, ist zu gucken, kann ich irgendwie das Problem eliminieren? Wenn ich einfach den Tank mit kochender Säure aus meiner Fabrikhalle rausräumen kann, dann muss ich nicht irgendwie mir überlegen, wie ich das Gittersystem da drumherum designe, damit keiner von meinen Mitarbeitern da reinfällt. Das ist super.
Und da sind wir hingekommen, weil ich kurz was zu OpenAPI sagen wollte. Das ist, wie wir da zu Säure-Tanks und Gittern gekommen sind. Sehr schön. Ja, puh. Also ich will ja nicht die komplette Folge wegspoilern, aber das ist so einer der wunderschönen Punkte, den ich eines der Anekdötchen, was ich da gerne auspacke. Und ihm immer auf den Keks gehe, wenn wir einen Vortrag zusammen darüber halten und er über wichtige Dinge reden möchte und ich dann solche Anekdoten auspacke. Aber naja, gut, der Backend-Kommunikation, ne? Du hast schon gesagt, man will immer XML-HTTP-Requests machen.
Ich sag, die Fetch API ist nicht besonders gelungen, ist alles, was ich sage. Und man hätte es besser machen können.
Wenn wir jetzt mehr als zu zweit wären, würde ich jetzt so rumfragen, was nutzen ihr, wie kommuniziert ihr denn mit euren Backends aus euren Frontends? Du würdest dann ja wahrscheinlich wieder sagen, ich bin ja kein Entwickler, ich bin ja nur Erklärbär. Nee, ich habe schon, du hast es mir vor 10 Minuten gesagt, ich habe schon vergessen, was du sagen würdest, aber
ich bin kein Entwickler, ich sowas in der Richtung. Das ist mein Standardspiel, tatsächlich.
Genau, ja. Und das können wir jetzt leider nicht machen, deswegen ist da so der rote Faden, den ich vor Augen hatte, ein bisschen kaputt, aber ich würde aber so ein bisschen angucken, also es gibt dieses OpenAPI, das hattet ihr auch als Thema schon, das ermöglicht uns eben so schöne Sachen, dass unsere IDE weiß, welche Endpunkte können wir aufrufen, was müssen wir dabei übergeben, welche Daten kommen denn da zurück. Aber das ist ja nicht das Einzige, was man machen kann, wenn man ein bisschen unterstützt werden möchte von IDEs und statischer Code-Analyse und CI-Systemen und ich weiß nicht was.
Ich würde tatsächlich eben noch also OpenAPI ist ja in meinem Kopf immer so ein bisschen so das IBM der API, weil da halt, das kannst du halt auf jeden Fall nehmen, da wird dich keiner für feuern, da wird dich keiner für dumm angucken, ist jetzt nicht irgendwie sexy oder bahnbrechend, aber ist so ein bisschen das, was man halt eben so, was schon eine relativ übliche, gängige Lösung ist. Da würdest du jetzt, wenn du eine fremde Codebase aufmachst und das läuft dir entgegen, würdest du dich nicht wundern. Sehe ich das richtig? Weil ich bin ja kein Entwickler.
Das ist so meine ich würde ganz klares Vielleicht sagen, weil in der Theorie würde ich da zustimmen. In der Praxis läuft mir OpenAPI beeindruckend selten über den Weg. Und wenn, dann auch häufig nicht vollständig oder nicht korrekt. Also Da ist so eines der Probleme, was OpenAPI ein bisschen mit sich bringt, ist, es ist eine Schema-Spezifikation, aber niemand stellt sicher, dass man sich wirklich ans Schema hält.
Das ist ein bisschen das, also aus meiner Perspektive ist das halt so ein bisschen das Toleranzproblem, an dem ja auch schon Marvins brillante Ideen gescheitert sind, wo ich halt irgendwie sagen muss, man entwirft also ein System und der Normalfall ist, das haben mir auch schon andere erzählt, der Normalfall ist, es wird nicht korrekt benutzt, sondern es wird halt, führt halt dann so zu gewissen Unschärfen und dazu, dass die ganzen Dinge, die das System in der Theorie leisten könnte, nicht geleistet werden. Wo ich dann halt irgendwie sagen würde, okay, wunderbar, dann hast du ein System gebaut, das halt theoretisch eine wunderbare Kathedrale da ist, aber unter dem Einfluss von Gravitation sofort zusammenbricht. Also wieder sowas, was mit Meatspace nicht 100% kompatibel ist. Das wäre so mein Urteil.
Und mein tatsächlich auch mein mit was? API. Mit dem was nicht kompatibel ist, habe ich verstanden?
Meatspace, in Abgrenzung zum Cyberspace.
Uff. Das kann ich noch nicht. Gut, ja. Und ich glaube dann, was auch noch hinzukommt, ich meine, dass Marvin und ich beide über diesen komischen in Java geschriebenen OpenAPI-Client-Generator für TypeScript gestolpert sind.
Christoph war das?
Guten Morgen. Ja, Christoph und ich beide darüber gestolpert sind, ist auch schon so ein Zeichen. Also ich meine, das spricht schon dafür, dass das nicht die JavaScript-tauglichste, leichtgewichtigste Lösung irgendwie ist. Also dann gäbe es halt einen JavaScript geschriebenen Client. Gibt es ja mittlerweile auch. Und es gibt ja auch das da 2, 3, 4 TypeScript-Implementierungen. Aber es ist schon so, dass man sehr schnell über dieses Java-Dingen stolpert und dass man dem auch anmerkt, dass es von Java-EntwicklerInnen entwickelt ist und nicht von JavaScript- oder TypeScript-EntwicklerInnen. Und meine Welt wäre besser, wenn alle Open API machen würden. Don't get me wrong. Das ist schon besser als gar nichts haben. Und meistens, ich laufe sehr oft dem, es gibt gar nichts über den Weg. Ich glaube, dass dann aber auch so ein weiteres Akzeptanzproblem an der Stelle ist, dass es einige Frameworks gibt, die das Backend-mäßig sehr gut anbieten, mit Open API zu reden. Aber in ganz vielen Ökosystemen, das einfach nicht so richtig cool ist. Und da dann eben wieder keiner sicherstellt, dass man sich wirklich ans Schema hält, sondern man beliebige zusätzliche Daten noch zurückliefern kann und so weiter.
Wir müssen auch kurz einen Ideologie-Realitätscheck machen, weil du jetzt ja du hast das F-Wort in den Mund genommen. Framework. Und das ist ja sozusagen, je nachdem, durch welche Brille man auf die Welt schaut, kann das ja das ein oder das andere sein, das den ein oder anderen Funktionsumfang hat. Und ich habe so den Eindruck, dass jetzt durch diese ganze Folge bisher unausgesprochen die Grundannahme der Single-Page-Application so durchwabert.
Ist das korrekt? Da war mein Kopf auch rum. Weil wenn man keine Single-Page-Application hat, dann haben wir das Problem zumindest nicht unbedingt in der Kommunikation zwischen einem Server und einem Browser. Ja. Es sei denn, wir haben jQuery-Widgets auf unserer Seite, die Daten per JSON nachladen. Gibt's ja auch noch.
Was ja dann mit so oldschool Remote Procedure Calls wie bei dir vor 15 Jahren, solange es irgendwie zu viel wird, durchaus ja lösbar wäre.
Ja, absolut. Absolut. Ich meine, ja, absolut.
Ich wollte nur sagen, von was wir hier reden, weil wir zwei setzen uns zusammen und selbstverständlich besteht die Welt aus TypeScript und Single Page Applications und alles andere ist irgendwie Kropfzeug. Oder man redet maximal darüber so, haha, weißt du, unser PHP vor 15 Jahren. Aber ich meine, theoretisch kannst du ja hingehen und kannst ja einfach eine schnelle Multi-Page-Application machen und dann so gleich meine XML-HTTP-Request verwendenden synchronen Soap-Sprecher. Da kommst du ja auf eine ähnliche User-Experience und wahrscheinlich eine etwas konsistentere Developer-Experience, weil anders als die Herrschaften musst du halt irgendwie nicht deine Codebase in 50% JavaScript und in 50% aus Gott weiß was machen, sondern du könntest einfach sagen, PHP bis der letzte aufgibt oder wir machen alles aus Java oder so. Das sind ja immer noch gültige Existenzformen in der Welt von heute. Das macht halt
was. Ich halte es auch für unterbewertete Existenzformen. Also ich schreibe ja seit 2007 eigentlich nur noch Single-Page-Applications und gleichzeitig weiß ich, dass Single-Page-Applications sehr oft eingesetzt werden an Stellen, wo eine kleine PHP-Anwendung halt auch schön gewesen wäre. Und ich mache seit vielen Jahren React, vorher Angular oder XJS. Ich habe mein erstes jQuery-Projekt, glaube ich, vor 2, 3 Jahren gemacht und das war ein April-Scherz, wo wir eine High-Performance-React-Anwendung auf jQuery umgestellt haben und sie war performanter.
Hätte das ahnen können.
Und also die React-Anwendungen beim Mid-Server-Side-Rendering und trotzdem sind wir in allen Performance-Benchmarks besser gewesen. Der Fairness halber.
Wahnsinn, weißt du, stellt sich tatsächlich raus, der Computer wird schneller, wenn du ihn weniger Sachen machen lässt. Wer hätte das gedacht?
Mhm. Mit AI wird das alles, ach nee, warte. Der ja. Fairness halber, also die echte Anwendung damals hatte halt Google Tag Manager und all diese ganzen Sachen da drinne und die jQuery-Anwendung nicht. Also vielleicht war das auch die Ursache, aber genau. Also insofern, meine Welt sind Single-Page-Applications und trotzdem sage ich, die werden zu oft benutzt. Aber auch wenn man nicht Single-Page-Applications macht, müssen Backend-Systeme ja manchmal miteinander kommunizieren und da gibt's ja auch Alternativen zu Enterprise-Server-Bussen, nämlich auch da kann man ja mit HTTP miteinander kommunizieren. Und all diese Themen, die ich jetzt hier heute mitgebracht habe, ich habe eine Liste von 4 Stichpunkten mitgebracht, funktionieren auch für Backend-Systeme, die untereinander kommunizieren wollen. Mhm. Also ich glaube, die eine Gemeinsamkeit wäre, man kommuniziert aus einem TypeScript, mit einem TypeScript-Client mit den Systemen, wobei auch das austauschbar wäre. Aber ja, wir sind bei Single-Page-Applications, gerade vom mentalen Gespräch her, eine Single-Page-Application, die man im Backend reden möchte.
Jawohl.
Ja, also insofern, OpenAPI, Theorie toll, mit so ein paar Ausnahmen, aber Theorie toll, Praxis nicht so toll, wie sie sein könnte. Mhm. Und das liegt auch daran, dass Leute wie ich nicht ein Open-Source-Projekt machen, um es besser zu machen. Also insofern, da ist der Christoph sicher schon auf einem guten Weg, die Situation zu verbessern. Und ich muss sagen, dass dieses den Client, den er erwähnt hatte, TS OpenAPI oder sowas, das ist definitiv was ich mir angucken muss und eventuell invalidiert das all meine schlechte Laune über OpenAPI. Aber ich bin nicht komplett sold davon, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Mhm. Hast du mal mit OpenAPI gearbeitet?
Nee, tatsächlich. Okay. Also ich habe halt mal irgendwie so, du brauchst halt eine gewisse Problemgröße, dass es überhaupt in deinen Relevanzkorridor reinkommt und die habe ich halt möglicherweise nicht.
Wahrscheinlich hast du mal so eine Swagger-API-Dokumentation geöffnet und dich da drin rumgeklickt.
Du, das ist ehrlich mal passiert, ja.
Gib mal in deinen Browser Swagger Pet Store UI oder sowas ein.
Swagger, was für ein
Pet Store, du hast doch Katzen, also da, wo man Tiere kauft. Das ist irgendwie so das Beispiel, deren Beispiel ist immer so ein Pet Store. Keine Ahnung warum, um ehrlich zu sein, aber da wirst du so eine API-Dokumentation sehen mit so vielen Farben und das ist so das.
Class Cat Extends Animal, verstehe.
Bist du auf petstore.swagger.io?
Pet Store 3 bin ich.
Pet Store, das kenne ich noch nicht, warte. Ja, aber das ist genau, also das ist so, wenn du so eine Doku schon mal gesehen hast, das ist der klassische Swagger UI und ich bin mir mal nicht ganz sicher über den Zusammenhang zwischen Swagger und OpenAPI. Die Begriffe werden immer wieder sehr synonym benutzt, ich glaube aber, dass OpenAPI die Spezifikation, das ist das Swagger, das Tooling drumherum, aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Aber das heißt, wenn du schon mal mit so einer Doku gearbeitet hast, dann hast du schon mal OpenAPI benutzt, du hast halt nur nicht in deinem Client ausgenutzt, dass das OpenAPI ist, aber dann brauche ich dich auf jeden Fall nicht fragen, wie du es fandest, weil auch da habe ich immer so eine sehr zwiespältige Erfahrung gemacht, wobei ich jetzt gerade ganz freiwillig wieder einen OpenAPI Endpunkt plus passendes Frontend baue, aber das ist eine andere Kiste.
Nee, also ich habe da, also das geht mir halt so mit so Sachen wie, also den Dingen, wo ich nicht verstehe, dass ich sie nicht verstehe, ist meine fundamentale Annahme immer, das Problem liegt bei mir und das Konzept ist nicht möglicherweise Käse. Und das dehne ich halt von allem aus, von halt wirklich Käse, keine Ahnung, Flugtaxi mit Blockchain bis hin zu OpenAPI aus und dann gehe ich halt immer zu Leuten, von denen ich weiß, dass sie darüber Ahnung haben und dass sie gerade nicht weg können und dass sie gerade auch 10 Minuten nichts Besseres zu tun haben und dann sage ich denen so, explain it to me like I'm 5, also sag mal, was ist das, welches Problem löst das und ist das vielleicht alles Bullshit? Da habe ich halt sehr oft, gerade was OpenAPI angeht, auch schon genau das Problem, das du gerade beschrieben hast, gehört im Sinne von A, es knirscht halt am TypeScript-Interface und B, in der Theorie funktioniert sehr viel besser als in der Praxis, eben aufgrund dieser letztlich Unschärfe, dem Nicht-Einhalten von Spezifikationen oder dem, was ich halt dann so als Herstellungstoleranzen bezeichnen würde. Das ist exakt das, was ich auch in meinem Kopf habe, ohne es jetzt je persönlich benutzt zu haben, aber das habe ich halt gehört von vielen.
Mhm. Ja, ich bleibe einfach mal bei einer Zusammenfassung von gerade Theorie gut, Praxis nicht immer so toll, wie sie sein könnte. Persönliche Erfahrung, vielleicht haben andere Menschen andere bessere Erfahrungen gemacht. Ich will es nicht pauschal verteufeln. Was kennst du an alternativen Ansätzen, als wenn wir irgendwie wollen, dass wir ein bisschen wissen, was können wir aufrufen und es ist nicht OpenAPI. Fällt dir noch was ein? Ich habe eure Podcast-Folgenliste durchgeschaut. Wenn du euren Podcast hörst, dann kennst du noch was.
Naja, ich weiß halt auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal in einem Talk von dir drin saß in London, wo du diverse Alternativen runtergerattert hast und ich erinnere mich an nicht mehr viel von da.
Ich erinnere mich nicht daran, dass du in diesem Talk warst, dann weißt du ja schon meinen ganzen roten Faden hier. Habe ich über die Autobahn geredet?
Du hast über die Autobahn geredet.
Ach, du warst in diesem Talk, das ist ja der Wahnsinn. Ja,
der Fullstack Day auf der IJS, da saßen wir doch alle im Raum.
Ich muss an meinem Gedächtnis arbeiten. Ja, okay. Ja, genau.
Ich vergesse was und du musst an deinem Gedächtnis arbeiten. So sieht's aus.
Genau, so sieht's aus. Genau, also da würde ich mal so den nächsten obvious Punkt droppen, der bei euch in der Folgenliste auch auftaucht, und das wäre GraphQL.
Ja.
Das apropos Drop.
Ist das nicht im Moment so ein bisschen irgendwie so gecancelt? So, ich lese immer mehr so irgendwie, GraphQL war irgendwie in Griff ins Klo, das ist uns nicht gut bekommen, bla 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 bla. Also das ist irgendwie nicht mehr so everybody's darling, wie es mal war. Kann das sein?
Also das ist ja so ein bisschen wie die anderen populären Facebook-Dinger, die nicht Facebook sind. Also auch React war ja everybody's darling, dann ist erfolgreich geworden, dann waren alle dagegen. Und ich glaube, so ist es GraphQL ja irgendwie auch ergangen. Bevor wir zu der Zusammenfassung kommen, wir sind ja gerade schon bei den abschließenden Worten zu GraphQL. Ein Freund von mir hat mal GraphQL bezeichnet als, das ist irgendwie SQL nur in JSON und über HTTP. Weil man kann irgendwie sagen, ich möchte gerne das selecten und dann sagt man noch, wie das selected werden soll und so. Ich finde es eine sehr gemeine Formulierung, aber irgendwie ist sie auch ganz witzig. GraphQL ist eine Spezifikation oder eine Sprache, um APIs anzufragen als Alternative zu REST oder unspezifiziertem HTTP oder von mir aus können wir es auch als Alternative zu OpenAPI darstellen, wenn wir wollen. Hat so ein paar interessante Vor- und Nachteile, die man ja an der Stelle erwähnen müsste, wenn man es mit OpenAPI und Co. vergleicht. Und hey, ich weiß, da gab es schon mal eine Folge zu. Ich werde jetzt also nicht 1,5 Stunden darüber referieren, sondern werde sehr kurz und knapp 2, 3 der relevanten Knackpunkte für mich aufbringen. Also zum einen ist es so, der Client kann bei REST, bei GraphQL sagen, welche Daten er haben möchte. Es gibt REST-APIs, die auch Support dafür haben, zu sagen, hey, gib mal jetzt hier mehr Informationen oder weniger Informationen. Das ist aber immer meiner Erfahrung nach so eine meistens selbst ausgedachte eigene Spezifikation, nicht so richtig standardisiert, und die meisten APIs bieten es auch gar nicht. Mit ein bisschen Glück bieten die mal so an, gib mir mal noch deine Kind-Entitäten mit, aber das war's. Und in GraphQL kann man eben sagen, okay, ich bin hier gerade auf der Liste der Haustiere, wenn wir bei dem Pet Store von gerade bleiben, und auf der Liste brauche ich nur den Namen und die Tierart, und wenn ich auf die Detailseite gehe, rufe ich genau das gleiche Query auf, aber mit mehr Feldern, oder ich bin hier auf einem Desktop, deswegen will ich in der Liste mehr Informationen haben als auf dem Mobile Device und so weiter, und all das kann der Client halt bei GraphQL bestimmen. Der kann auch sagen, gib mir mal zu dem Haustier noch die Tierart, und jetzt nicht als String, sondern wenn wir eine eigene Entität Tierart bei uns in der Datenbank haben, können wir dann auch davon alle Kinder laden, und im Zweifelsfalle kann man dann so witzige Sachen machen und sagen, gib mir mal alle Haustiere und davon alle Rassen und davon alle Haustiere, die du in dieser Rasse hast, und davon wieder alle Rassen, und dann legt man sehr schnell einen Backend lahm, weil man sehr rekursiv die Daten abfragen kann, was auch gleichzeitig eines der größten Probleme für GraphQL ist. Das Ganze ist HTTP und JSON, es ist immer einen Post-Request mit einem JSON-Body. Das ist auch einer der meisten umstrittenen Punkte da, weil HTTP nicht so gedacht ist, dass wir Daten abfragen über Post-Requests, sondern Daten abfragen sollten wir idealerweise über GET machen. Es gibt da irgendwie so die Idee eines Query-Verbs. Ich bin mir nicht sicher, ob das heutzutage tatsächlich schon standardisiert genug ist, dass wir das guten Gewissens benutzen sollten.
Was heißt standardisieren in dem Zusammenhang? Also, weil in meiner Welt ist ja Standardisieren irgendwie so, irgendwelche echten Dickschiffe setzen sich zusammen und setzen halt so Industriestandards. Und das sind dann so Dinge irgendwie so wie HTML, das macht irgendwie so W3C und Konsorten, oder irgendwie USB, das macht dann irgendeine Elektromafia. Aber wo halt wirklich mehrere Dickschiffe zusammen sagen, wie die Welt läuft. Meinst du mit Standardisierung auch sowas? Oder ist das eher...
Wusstest du übrigens, dass USB für Umweltservice Bochum steht und dass das die Müllabfuhr in meiner Nachbarstadt ist?
Nein, aber ich finde es sehr passend und es gefällt mir, und diese Information werde ich bis in alle Ewigkeit in meinem Gehirn abspeichern. Ich danke dir.
Sehr gut. Gerne. Also, ich weiß gar nicht genau, was ich an der Stelle standardisiert meine, und deswegen auch dieser Stichwort mit, ich habe keine Ahnung, was der Zustand von Query als HTTP-Verb ist. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn lange Zeit mit IoT und IoT-Geräten in Enterprise-Netzwerken zu tun gehabt. Alles, was kein Get und Post ist, würde ich sowieso nicht benutzen, weil das lässt so ein scheiß Corporate-Proxy im Zweifel nicht durch. Die Welt ist besser geworden, ich weiß, aber darunter habe ich sehr viel gelitten. Deswegen wäre ich sehr vorsichtig, Query einzuführen. Ich komme wieder zurück. Wir können gleich ausrutschen in die HTTP-Spezifikation beliebig tief, aber heißt, Grundidee ist, wir schicken ein JSON-Objekt, ein groß in Anführungszeichen, im Body mit und das sagt dem Server dann, was wir requesten wollen. Alles geht genau gegen die gleiche URL. Das ist also genauso wenig REST wie das, was ich vor 15 Jahren gemacht habe. Hat aber noch so ein paar Vorteile. GraphQL braucht immer eine Spezifikation für das Schema, also für das, was wir anfragen können und alle Felder, die wir übermitteln können und alle Felder, die wir zurückliefern. Und die Client- und Server-Implementierungen enforcen dieses Schema in aller Regel. Hm. Wir können halt auch einfach einen Fetch-Request mit einem Body machen und dann wird da nichts enforced, aber die klassischen Clients enforcen, dass das Schema eingehalten wird. Was wiederum dazu führt, dass wir eben nicht dieses Problem von OpenAPI haben, dass das Schema im Zweifel nicht richtig ist. Und das finde ich durchaus einen attraktiven Vorteil von diesem System. Und ich baue halt meistens Enterprise-Anwendungen, wo ähnlich wie bei deinem eben erwähnten Kunden jetzt nicht die große Rolle spielt, dass man ein paar Kilobyte spart, außer wenn ich gerade mal an Online-Shops arbeite, dann ist was anderes. Aber die meisten unserer Anwendungen, unserer Kunden haben ja diese Enterprise-Systeme. Da ist mir egal, dass ich limitieren kann, welche Felder requested werden. Mhm. Aber dass ich eben eine Spezifikation habe, die von Client und Server enforced wird für die Kommunikation, die an der Stelle schon typsicher ist, finde ich sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr hilfreich.
Ja. Ist das das Feature von GraphQL? Ist es das, was es ausmacht? Oder ist sozusagen das Feature eigentlich eher was anderes?
Ich glaube, das Feature, was GraphQL ursprünglich ausgemacht hat, steckt im Namen drin. Das ist dieses, dass es einen Graphen modelliert, dass wir also sagen, ich gehe mal zu Facebook, wo das Ganze herkommt. Mhm. Es gibt irgendwie einen User hat Freunde. Die Freunde haben ähnlich wie die Freunde sind auch wieder User und ein User hat nicht nur Freunde, sondern auch Profilbilder und Kommentare und Posts und so weiter. Und das heißt, du kannst irgendwie sagen, gib mir mal einen User und von dem alle seine Freunde und von dem alle seine Freunde und davon dann alle Profilbilder und die darauf verlinkten Personen und von denen alle Freunde. Und so kannst du halt so diesen Graphen in einem Request anfragen. Mhm. Das ist, glaube ich, so eines der Kernfeatures und in dem Zuge dann eben auch sagen, was genau möchtest du von den verschiedenen Knoten haben. Das war was, als es damals rauskam. Ich lasse hier immer so Namen fallen, in der Hoffnung, dass die Leute irgendwann diese Folgen hören und mich dann darauf ansprechen. Der Tobi Struckmeier, den du ja auch kennst, der hat irgendwie vor rund 10 Jahren, glaube ich, mir gesagt, boah, dieses GraphQL, das müssen wir uns unbedingt angucken, das ist der heiße Scheiß, brauchen wir hier für die Anwendung auf jeden Fall. Und ich so, hä? Aber wir haben ja nicht so einen Graphen wie Meta mit so Freundschaftsbeziehungen und so weiter. Und ich habe überhaupt nicht gerafft, dass erstens 98% der Anwendungen, die ich kenne, Anwendungen sind, bei denen die Datenstrukturen irgendwie in Verbindung zueinander stehen. Hm. Also eigentlich eher 100%, weil das ist immer so, du hast selten zusammenhanglose Datenstrukturen. Also insofern, diesen Graphen hat man durchaus schon immer. Und zweites großes Feature ist dieses, du kannst entscheiden, welche Daten du anfragen willst. Was so ein bisschen zusammenhängt. Das heißt, du musst nicht immer das komplette User-Objekt bekommen. Wenn du eh nur eine Liste mit Vor- und Nachnamen anzeigen willst, dann ist dir das Passwort egal.
Hm. Ja. Also ich hab diese Frage vorhin gestellt, weil so ein bisschen die Erzählung, die ich halt öfter mal gehört habe in dem Zusammenhang, ja auch die ist, dass sozusagen man, also du hast jetzt sowas gesagt wie, man kann entscheiden, welche Daten man angezeigt bekommt. Wenn ich jetzt sozusagen sage, ich habe irgendwo eine Datenquelle und ich will mir dann gewisse Unterelemente da rauspicken, dann ist ja selbst für einen Vollhonk wie mich es relativ einfach, einen entsprechenden SQL-Query zu schreiben, der ja genau dieses Feature macht. Mit halt auch so letztlich Dingen, die ja nirgendwo explizit etwas Graphenartiges implementieren. Aber ich glaube,
ja, aber
oft verkauft wurde, also das Argument, warum GraphQL sozusagen da hilfreich ist, ist, dass es halt eben den Frontendlern erlaubt, zu modifizieren, was sie genau da abfragen und welche Daten sie da genau rausbekommen, ohne für jede kleine Änderung den Backendlern auf den Keks gehen zu müssen. Sozusagen da eine gewisse Entkopplung beziehungsweise eine Verschiebung von Verantwortlichkeiten zu erreichen, die möglicherweise in einer besseren Developer Experience, in einem besseren Vorankommen münden. und dass das letztlich ein Teil des Vorteils war.
Ja, also da würde ich dir zustimmen, dass bei dem entscheiden können, was man haben möchte an Daten, da meine ich eben auch genau, wir als Frontend-Entwickler, wir als diejenigen, die mit dieser API kommunizieren, haben das voll unter Kontrolle. Und das heißt, auch wenn ein komplett anderes Team das entwickelt, das Backend, dann können wir aus dem Frontend das entscheiden und müssen eben nicht ins Backend gehen und SQL-Query schreiben. Und gerade wenn dieses Beispiel mit Desktop versus Handy war jetzt gerade so dahergesagt, aber das ist halt auch durchaus ein sinnvoller Use Case, dass du, wenn man von Responsive Design spricht und man dann auch davon spricht, dass Spalten oder Informationen wegfallen auf kleineren Geräten, man diese kleinen Geräte aber auch drehen kann und plötzlich sind sie ein großes Gerät und dann wissen sie, welche Daten sie nachfetchen müssen und so, ist halt was bei GraphQL im Konzept schon mit drin ist, was alles auch mit REST und OpenAPI umsetzbar wäre und mit selbstgebauten SQL-Queries und so weiter, aber da steckt es inhärent mit drin. Oh. Insofern, das ist einer der Selling Points, war für mich aber nie der Punkt, weswegen ich gesagt habe, geil, das will ich haben, sondern für mich war es immer die Typsicherheit im Kommunikationsprotokoll, also von Server zu Client durchgängig. Aber es ist nicht der offiziell größte Selling Point auf jeden Fall.
Das ist halt so das Ding, meine Wahrnehmung ist halt, viele verwenden das so unter der Vorstellung, dann, es ist ja immer so, dann muss ich mich um X weniger kümmern oder dann muss ich weniger durch die Y-Lense durchgucken, sei sie jetzt Frontend oder Backend und einfach so irgendwie die in Anführungszeichen Macht auf die eine oder andere Seite des HTTP zu verschieben, wird ja ganz gerne mal hergenommen und ist halt immer fraglich, wie gut das funktioniert, sich einfach vor so einem Problem zu verstecken.
Mhm.
Und gut, das ist ja nicht, was wir reden ja darüber, dass du was eintippst und irgendwas, was nicht nur ein Stochastik ist, kann dir sagen, was du für Daten zu erwarten hast.
Genau, und das geht dann teilweise eben auch so weit, dass es zumindest ein TypeScript GraphQL-Clients gibt, wo du quasi deinen GraphQL-Query schreibst. Das ist jetzt kein JSON mehr, sondern das ist eine selbst ausgedachte Sprache irgendwie, die man dann noch per JSON übermittelt. Aber da sagst du irgendwie, okay, ich möchte jetzt das Feld Vorname laden. Und dann hast du, wenn du das Feld requestest, steht das in deinem TypeScript-Typen für die Response auch mit drin. Wenn du es rauswirfst, fliegt es da wieder raus. Und das finde ich so eine ganz schöne Idee, dass man wirklich auch wirklich typsicher ist bei dem, was man selber gerade selektiert hat. Wenn der ein oder andere noch nie Teil GraphQL gemacht hat, aber mal mit CRISPR in Node.js mit einer Datenbank gesprochen hat, da sieht das ja auch ähnlich aus, dass man sagen kann, okay, ich möchte folgende drei Felder selecten und nur dann hat man die auch im Response-Objekt drin und sonst eben nicht. Mhm. Und das war für mich immer der primäre Selling Point von GraphQL. Das GraphQL ist für mich so das Soap der JavaScript-Hipster, wie ich uns jetzt mal nennen würde.
Hui, das ist ein leicht erwärmter Take, würde ich sagen.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich so alleine mit dem Take bin, aber für mich geht's halt um diesen Standard, der auch eingehalten wird. Und das OpenAPI könnte das auch so sein, aber meiner Wahrnehmung nach ist es das nicht, sondern da wird nicht immer sich an alles gehalten. Mhm. Plus, was auch eine schöne Sache ist, ist, dass GraphQL hat das Konzept von Queries, womit man Daten anfragen kann, von Mutations, um Daten zu ändern. Da kann man sich jetzt drüber streiten, dass OpenAPI mit REST ja auch GET auf der einen Seite und POST, PUT, DELETE auf der anderen Seite hat, sodass man da auch sagen kann, es gibt Mutations. Was GraphQL aber auch noch hat, ist das Konzept von Subscriptions, dass man eben auch sagen kann, okay, ich möchte jetzt so eine WebSockets-Verbindung und mich auf Änderung von gewissen Dingen subscriben. Und das alles unter der Haube von diesem einen Protokoll, wo wir dann wieder bei der Realität ankommen und ganz viele Backends eben diese Subscriptions überhaupt nicht anbieten.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Mhm. A, wer macht das alles und B, wer profitiert davon eigentlich, beziehungsweise was für eine Art von Applikation in Sub-Facebook-Gewichtsklasse könnte man sich überlegen, die das alles wirklich braucht?
Mhm. Ja, da muss man eben wirklich sagen, also es sind nicht, das Thema GraphQL-Subscriptions ist bei weitem nicht so weit verbreitet wie die restlichen GraphQL-Features. Mhm. Das ist ein bisschen schade, aber das ist definitiv so. Aber es steckt mit drin und wenn man es in einer GraphQL-basierten Anwendung einbauen wollen würde, dann ist das eben standardisiert schon. Das finde ich einen sehr angenehmen Punkt.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt dann so mein TypeScript-Autocomplete haben wollte, wäre das auf jeden Fall eine Option, wenn das ist, was mich umtreibt.
Ja,
Okay, aber ist das nicht ein bisschen krasser bei in eine ganze Menge, sagen wir mal, sehr bespoke Lösungen für alles Mögliche? Weil das ist jetzt ja, also da sind ja mehrere Sachen drin. Wir haben ja einerseits diesen postulierten Sales Pitch, den ich jetzt da habe, irgendwie so drin, von wegen, wir verschieben die Verantwortlichkeiten. Wer entscheidet, welche Daten woraus kommen irgendwo hin? Was vielleicht nicht stört, aber was ja zumindest irgendwie damit im Konzept drin ist. Als im besten Fall eins, das nehme ich noch mit. Im schlimmsten Fall ist es halt reiner konzeptioneller Overhead. Plus halt eben diese eigene Query-Sprache. Das ist halt nicht einfach nur Webparameter und alles, sondern da muss ich ja sozusagen in JSON wieder ein eigenes Formular, ein eigenes Format schreiben gleichsam. Also da ist ja sehr viel drin. Da ist ja unter anderem auch diese Annahme drin, dass, also ein Graph ist ja eine relativ praktische Angelegenheit, ist ja eine nützliche Linse, um die Welt zu betrachten. Aber ist ja nicht notwendigerweise immer das Optimalste. Für vieles bestimmt, aber halt eben nicht für alles. Also hole ich mir da nicht eine ganze Menge ins Boot, also löst mir das nicht drei Probleme, von denen ich eins vielleicht eigentlich nur loswerden möchte, ist eigentlich die Frage.
Ja, also die kurze Antwort ist ja, natürlich. Die Frage ist wie immer in der Softwareentwicklung irgendwie eine Abwägung. Welche Probleme hat man gerade und was kosten einen die Lösung eigentlich? Und GraphQL ist definitiv nicht umsonst. Ein Beispiel, ich habe mich ja schon ein paar Mal als PHP-Entwickler hier geoutet. Die meisten PHP-Backend-Frameworks sind nicht so richtig toll in GraphQL-Endpunkten. Auch aus konzeptionellen Gründen, weil bei GraphQL hast du im Zweifelsfalle genau ein Query, um alle Daten der aktuellen Seite anzuzeigen. Zu requesten. Ich nehme mal ein E-Commerce-Beispiel. Du schickst dann ein Query, gib mir mal den aktuellen Warenkorb. User ruft die Seite initial auf. So, wir sind beim ersten Aufruf. Gib mir mal den aktuellen Warenkorb, Informationen über den gerade eingeloggten User, die Artikel auf der Listenseite, die er gerade aufgerufen hat. Außerdem Informationen, welche vier Bilder ich im Header anzeigen soll und den Besucher-Counter, weil man das ja heutzutage auf Webseiten immer noch einbindet. So, und all das schickst du jetzt in einem GraphQL-Query mit. Wenn wir eine ganz klassische Single-Page-Application mit einer REST-API hätten, wären das ja 5, 6, 7 Queries, die wir, HTTP-Requests, die wir abfeuern würden, um diese Daten anzufragen.
Ja.
Das heißt, in einer, ich bleib weiterhin bei PHP, in einer PHP-Anwendung laufen jetzt 6, 7 Prozesse los, die das parallel abarbeiten. Wenn wir eine richtige Programmiersprache haben, dann ist es ja überhaupt gar kein Problem, dass, wenn das alles in einem Request passiert, auch zu parallelisieren. Wenn wir aber ein ganz klassisches PHP-Backend haben, dann werden die Leute all diese Anfragen sequenziell bearbeiten. Und dann dauert das plötzlich alles sehr, sehr lange. Also insofern, das ist so, was ich als PHP-Entwickler eben als Nachteil bei GraphQL auch kennengelernt habe. In PHP ist der Default nicht, dass alles asynchron ist. Und das tut mit GraphQL ausgesprochen weh, wenn man plötzlich sehr viele unabhängige Daten in einem Request verarbeiten und laden möchte.
Ja, mein würde sich natürlich jetzt als eine E-Commerce-Web-Applikation als Multi-Page-Application vorstellen, wo man diese ganzen Informationen einfach so en bloc bekommt. Und dann ist halt alles Übrige, was halt irgendwie an so clientseitiger Interaktivität sein muss, wie lösche jetzt diesen Artikel aus dem Warenkorb, da einfach tatsächlich über das vorhin angesprochene jQuery-Plugin dran geht. Also, das wäre jetzt so meins, das Problem wieder nicht lösen, sondern eliminieren.
Ja, das, also, ob Single-Page-Applications die richtige technologische Wahl für E-Commerce sind, ist eine sehr spannende Frage. Ich kann verstehen, warum man den Weg geht, aber ja, ich glaube, dass häufig, häufig ein kleiner PHP-Online-Shop da die bessere Wahl sein könnte. Aber ich habe sehr viele E-Commerce-Systeme, die mit React entwickelt wurden, in meinem Leben gedebuggt, performance-optimiert und architekturisiert. Meistens war nicht der grobe Fehler, dass es React war. Meistens.
Nee, meistens ist das Problem vom Bildschirm.
Also ja, es kommt mit Kosten, aber es hat eben, also es hat definitiv auch Vorteile. Ich würde es nicht pauschal als die schlechteste Wahl hinstellen. Und gerade wenn einem diese Typsicherheit sehr wichtig ist, diese Spezifikation sehr wichtig ist, halte ich es durchaus für eine sinnvolle Option, für etwas, was man sich anschauen kann und sollte. Und da gibt es auch einfach tolle Clients, gerade im TypeScript-Ökosystem. Ich glaube, Apollo ist auch bei euch hier schon mal gefallen. Das macht schon alles sehr viel Spaß und insofern, es ist eine Option, die ich auf jeden Fall in Betracht ziehen wollen würde. Du hast eben das Wort Buy-in mal in den Raum genommen. Ich würde dieses Thema Buy-in einmal noch kurz ins Extreme führen. Eine Sache, die mir irgendwann mal im GraphQL-Ökosystem über den Weg gelaufen ist, ist das Konzept von Anwendungen, die quasi eine Datenbank direkt als GraphQL-API bereitstellen. Das beliebteste Beispiel, was ich kenne, was Open Source ist, ist PostgreSQL, glaube ich, heißt das Ding. Das ist eine kleine Node.js-Anwendung, die hängt man an eine Postgres-Datenbank, die guckt sich die Postgres-Datenbank an, sieht, da habe ich ja folgende Tabellen. Zwischen den Tabellen gibt es ja Foreign Key Constraints, also in der Tabelle steht drin eine Tabelle Post, da sind wir jetzt in der Blogpost-Welt, also der Blogpost hat eine Spalte User und User-ID und diese User-ID zeigt auf die Spalte ID der Users-Tabelle. Und dann weiß es, das beides hängt ja zusammen und dann generiert es einem direkt einen passenden GraphQL-Server, der genau diese Datenstruktur, die man in der Datenbank abgebildet hat, auch ja als GraphQL-API bereitstellt, als typisierte GraphQL-API. Und da kann man auch so witzige Sachen machen. Postgres ist relativ gut da drin, viele Features in der Datenbank abzubilden. Also man kann in Postgres direkt sagen, okay, es gibt den User Peter. Der User Peter darf auf folgende Zeilen zugreifen, nämlich all die, wo User-ID Peter ist. Oder weil Christian Peter okay findet, darf er auch noch auf die Posts von Christian mit zugreifen und sowas. Das kann man in Postgres alles in der Datenbank abbilden. Und das kann PostgreSQL dann letztendlich auch nach außen exposen. Und man kann eigene Funktionen in Postgres schreiben, die dann von PostgreSQL als Queries wieder zur Verfügung gestellt werden oder als Mutations und so. Und ja, das finde ich halt schon.
Das ist der totale Oberhammer. Das ist wie diese Leute, die kein CSS schreiben wollen und sich dafür was ausdenken, was sie schreiben können stattdessen. Das ist hier nur mit SQL-Queries.
Genau, ja, genau. Und also, wenn du mich jetzt fragen würdest, hey, soll ich unsere komplette Enterprise-Architektur wegwerfen und stattdessen PostgreSQL benutzen? Ja, nee, vielleicht nicht. Aber wenn du das nächste Mal was mit Ruby on Rails bauen willst, aber eigentlich lieber React benutzen wollen würdest und mal GraphQL ausprobieren willst, dann ist das vielleicht eine ganz nette Option. Und es gibt Leute, die setzen es auch in Produktion ein. Ich nicht. Und ich tue mich auch ein bisschen schwer. Aber ich realisiere gerade, dass wir das in einem Produkt, was wir gerade für uns selbst entwickeln, tun. Aber, schön. Aber nur für ein besseres PHP-MyAdmin realistisch betrachtet.
Das wird bestimmt so bleiben. Das wird sich garantiert nicht auswachsen, weil es eben zu benutzen ist.
Ja. Also ich habe es noch nie in Produktion in echt eingesetzt. Ich habe keine Ahnung, ob man das empfehlen kann. Aber ich finde es so einen interessanten Aspekt, irgendwie gerade wenn es ums Prototyping erstmal geht, dann baue ich mir meine Datenstrukturen in der Datenbank so zusammen und bilde meine Regeln, soweit es geht, irgendwie auch noch meine Datenbank, dann habe ich eine fertige API, Punkt. Und das Ding skaliert dann ja auch quasi problemlos linear, solange die Datenbank auch linear skaliert. Ja.
Und illustriert halt so ein Ding, was ich eigentlich vorhin mal sagen wollte, als du davon sprachst, viele Dinge sind ja Graphen, wo ich halt einfach so sagen würde, also ein Graph ist ja erstmal nur ein mathematisches Konstrukt. Ich würde das immer so eher als so eine Realitätslinse bezeichnen. Also weil du kannst auf die Welt gucken und du kannst die Welt so beschreiben, als wäre sie einer. Mhm. Und das ist nützlich und hilfreich und macht es dir einfach, über gewisse Dinge zu resonieren oder Dinge auf eine gewisse Weise zu betrachten. Aber das heißt ja nicht, dass es das ist. Das ist ja mehr so eine Art philosophisches Werkzeug. Und das sozusagen ist dann tatsächlich einfach so, ich schraube die Linse auf meine Datenbank drauf. Also halt wirklich so fest dran getackert. Und dann kannst du die Welt so betrachten. Und das ist doch eigentlich eine super sinnvolle Sache. Ich bin da ziemlicher Fan von. Ne? Es ist halt irgendwie nicht production-ready. Dann kann man das halt eben nur für kleine Services benutzen, bla bla bla. Aber vielleicht ist es trotzdem die Lösung. Also, finde ich gut.
Vielleicht ist es halt auch die Lösung, die man mal so lange einsetzt, bis man die ersten paar hundert oder paar tausend User hat. Ne? Das ist ja auch okay. So, dass man damit startet und dann irgendwann das anderes reinsetzt.
100 User irgendwie so Postgres und GraphQL brauchst und ob das nicht dann schon vielleicht 3 Größenordnungen zu groß ist.
Ja.
Die ersten paar hundert.
Aber.
Vielleicht eher so ein SQLite, dass da irgendwie so eine Ecke liegt, ausreichend.
SQLite hat ja doch leichte politische Probleme im Moment, oder? Aber ansonsten bin ich da bei dir. Aber das, ja, aber ich meine, das ja nicht, also, Also das SQLite mit PHP ist natürlich das Bessere, aber ist ja viel zu wenig fancy. Insofern lieber React mit Apollo und PostgreSQL und dann ist das Cloud Scale direkt und so. Also wenn man das Pet Project für ein paar hundert User bauen will und dabei technisch spannendere Sachen machen will, dann ist, glaube ich, PostgreSQL schon in Ordnung. Wie gesagt, es gibt wohl Leute, die das auch in Production einsetzen. Also ich werde jetzt nicht sagen, ich kann das empfehlen als Production Ready, weil dafür habe ich selber die Erfahrung nicht gemacht, aber es gibt Leute, die machen das. Und es gibt auch Firmen, die dann da drumherum Plugins bereitstellen und so. Mhm. Die können übrigens auch irgendwas mit Subscriptions. Keine Ahnung, was und wie genau die benutzt, aber da gibt es auch diese GraphQL Subscriptions drin.
Ja, das ist ja bei Postgres tatsächlich auch drin. Die haben da ja auch irgendwie so einen Subscription-Mechanismus drin, der sehr abgefahren ist. Mhm. Und wahrscheinlich mappen die das einfach nur durch. Also
wahrscheinlich, genau. Ja, wahrscheinlich. Aber also ich finde das schon eine ganz coole Idee, irgendwie ganz cooles Konzept. Da gibt es auch irgendwie kommerzielle Lösungen außer PostgreSQL für, aber das ist das, was mir mal empfohlen wurde, wo ich auch, ja, was wir jetzt aus Versehen irgendwie in einem Produkt einsetzen, fällt mir gerade auf. Mhm. Damit wir nicht die nächste GraphQL-Folge machen. Wenn du jetzt nicht sagst, du hast da noch das eine GraphQL-Thema, wo du mal drüber reden willst.
Nee, ich kann jetzt nicht behaupten, dass GraphQL jetzt sehr wahnsinnig viel Platz in meinen verbleibenden Synapsen einnimmt, tatsächlich.
Lass deine Synapsen bei Zeiten doch mal damit rumspielen, es tut ja nicht weh. Nein, brauchst du nicht, schon gut. wenn wir noch mal in einem Projekt zusammenarbeiten, suche ich mir was mit GraphQL raus.
Ah, okay, ja, so kriegst du mich.
Genau. Du hast, glaube ich, irgendwie Buy-in vorhin gesagt. Ich habe ja das Stichwort vorhin gesagt, so bei dem, worüber ich reden wollen würde, geht es eigentlich immer so um Clients aus der TypeScript-Welt. Ob es jetzt im Browser ist, als Single-Page-Application oder von mir ist auch in Node.js. Da hätte ich noch was, wo ich noch mal so einen ganz krassen Buy-in aufmachen wollen würde. Mhm. Ich habe kurz vergessen, dass wir nicht nur zu zweit reden, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, kennst du schon? Und wenn du damit ja geantwortet hättest, hätten wir einen Haken dran machen können. Aber nein, wir reden ja nicht nur für uns beide. Aber trotzdem, kennst du TRPC, wo du gerade schon die Remote Procedure Calls hattest?
Ja, das ist das, woran ich mich erinnere, worüber du sprachst in London damals.
Witzig. Ich habe also schon wieder vergessen, dass du den Vortrag gehört hast.
Genau, das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Punkt.
Ja, also du hast ja gerade dich schon drüber lustig gemacht, dass ich ja da mit PHP so Remote Procedure Calls gemacht habe.
Moment, ich habe mich da absolut nicht drüber lustig gemacht. Ich denke, das ist innerhalb eines gewissen Skalierungsrahmens die exakt richtige Lösung und alles darüber ist Overengineering. So, das ist halt wirklich immer so die Frage, wie groß ist dein Problem und wie groß ist das Werkzeug, das du da beabsichtigt draufzuwerfen, und manchmal ist das genau das Richtige und da lasse ich nichts drankommen.
Und gerade wenn es um große Skalierung geht, ist PHP ja häufig eine gute Wahl. Genau, TRPC. Ich kann die Website empfehlen. Die Website ist auch irgendwie fancy. Es gibt Videos und es gibt irgendwie direkt auf der Startseite einen Editor, wo man mit Dingen rumspielen kann und so. Die Grundidee von TRPC ist, hey, wenn wir einen Backend in TypeScript haben und einen Frontend in TypeScript und die beiden sollen miteinander kommunizieren, warum zur Hölle muss ich da jetzt GraphQL oder OpenAPI oder irgendwas draufwerfen, damit das Ganze typsicher ist? Und die React-Entwickelnden unter uns kennen das Konzept von Server-Actions und Server-Functions, glaube ich, heißt das andere heutzutage. Auch und diese Idee ist TRPC-Framework-unabhängig gedacht, aber es ist immer TypeScript. Man schreibt sein Backend und sagt, statt dass man definiert, folgende REST-Endpunkte habe ich oder folgende GraphQL-Schema, folgende GraphQL-Queries biete ich an, sagt man, folgende Funktion bietet mein Backend im Frontend. Und dann müssen das typisierte TypeScript-Funktionen sein. Ich glaube, man differenziert auch hier wieder zwischen Query und Mutation, bin ich aber gerade nur zu 70% sicher. Nee, es sind nur Queries. Ich bin mir zu 70% sicher weiterhin. Und diese Funktion kann man dann aus dem Frontend einfach aufrufen. Und dazwischen hängt der TRPC-Router und der TRPC-Client, Proxy-Client, bla bla bla. Also so Library für TRPC. Und das Ding kümmert sich darum, dass diese ganzen Frontend wir schreiben im Backend einfach unsere Funktionen, geben an, so was für Parameter kriegen die übergeben, von welchen Typen, was liefern die zurück. Und im Frontend können wir die einfach direkt aufrufen. Asynchron natürlich, weil es kein XML-HTTP-Request, was da gemacht wird. Und dann haben wir im Frontend passenden typisierten Code direkt, können nur die Parameter aufrufen, die es das Backend bereitstellt und haben die Daten typisiert, die das Backend uns zurückliefern würde. Wow. Und der Boilerplate-Code zum Aufsetzen ist ein bisschen, ist verstörend ätzend irgendwie, aber danach ist es so, okay, dann fügen wir eine neue Funktion hinzu, hier kommt eine neue Funktion hinzu, wir löschen die Funktion im Backend, dann bricht der Frontend-Build direkt, weil der Frontend-Build eben direkt auf die Backend-Funktion zugreifen kann und das alles typsicher ist. Und das finde ich so einen relativ schönen Punkt, wenn man in diesen Buy-in geht, im Frontend und im Backend auf TypeScript zu setzen und dauerhaft auf TypeScript auch zu setzen.
Mhm.
Das ist halt was, das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn man irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, auf einer grünen Wiese ist, weil man kann es natürlich auch in bestehende Backends einbauen, aber es muss eben TypeScript sein und man muss sich auch relativ sicher sein, dass man bei TypeScript auf dem Server bleiben will. Ansonsten macht es nur so mittelmäßig viel Sinn. Mhm. Beim Frontend ist klar, so, solange das Frontend irgendwie im Browser ist, wird es halt irgendwie JavaScript-basiert sein. Das heißt, es ist relativ einfach. Das, was da am Ende bei rausfällt, ist tatsächlich auch, ich will jetzt nicht sagen nah an REST, aber das könnte man auch aufrufen ohne den tRPC-Client, wenn man wollen würde. Man verliert dann eben viele der Vorteile, aber grundsätzlich ist das schon okay. Und wie der Name eben auch sagt, es heißt tRPC. Das heißt nicht tRest.
Ja.
Also das heißt, es geht hier wirklich um Remote Procedure Calls, um Funktionsaufrufe auf der Gegenseite. Mhm. Was, glaube ich, wenn wir wieder dieses Thema von OpenAPI Theorie und Praxis uns anschauen. Ich glaube, in der Realität sind ganz viele der RESTful APIs da draußen eigentlich auch RPC APIs. Und
100 Pro.
Ne, deswegen finde ich das so irgendwie pragmatisch zu sagen, okay, wir akzeptieren jetzt, dass REST eine gute Idee war und die Realität aber meistens eine andere ist. Und dann nehmen wir eben sowas wie tRPC.
Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass sich das irgendwie ausschließt, weil ich würde sagen, ich würde halt sowas wie das Konzept der Prozedur bzw. Funktion in die gleiche Kategorie einsortieren wie das Konzept des Graphen. Das ist halt einfach so eine Linse, durch die du auf die Realität gucken kannst. Also so wie du ja irgendwie jedes Programm runterkochen kannst auf irgendwie, keine Ahnung, Lambda-Kalkül, wenn du Bock drauf hast. Also alles irgendwie in Funktionalität runterbrechen kannst. So ähnlich kannst du halt eben auch hingehen, alles als Graph betrachten. So, und das halt eben dann, das ist halt immer anfängt zu knirschen mit den Projekten, wenn man halt irgendwie hingeht und sagt, es kann nur einen geben. Also wir haben jetzt hier die Highlander API und die muss halt eben alles abbilden, gleichwohl unsere Domäne zu gleichen Teilen irgendwie letztlich bloß ein fancy SQL-Query ist gegen die Datenbank, um irgendwelche Dinge abzurufen und auf der anderen Seite Remote Procedure Calls macht, um irgendwelche Prozesse anzustoßen. Aber man muss halt irgendwie eins finden, um sie alle zu knechten. Und dann fängt es halt an zu knirschen, weil man dann notwendigerweise irgendwas davon suboptimal macht. Und dann ist halt wirklich die Frage, sind die Kosten, die das einbringt, höher als die zu sagen, es gibt hier API für Bereich A und API für Bereich B und die funktionieren komplett unterschiedlich, aber dafür funktionieren sie optimal in ihren jeweiligen Regimes mit ihren jeweiligen Domänen.
Ja, und ich glaube, weder die Graphen bei GraphQL noch das RPC bei tRPC ist etwas, was für die meisten Anwendungen ein Riesenproblem darstellt, sondern das ist halt irgendwie okay, damit zu arbeiten und das da drauf, diese Linse da drauf zu flanschen, da drauf zu pressen. Es gibt Anwendungen, wo das ein Problem ist, aber meistens ist es, also ich sag mal, über 90% der Use Cases ist es schon okay, diesen Ansatz zu wählen und es gibt viel, viel schlimmere Punkte, an denen man scheitern könnte.
Ja, ja, ich würde wirklich sagen, die meisten Probleme lassen sich tatsächlich mit sowas wie einer SQL-Tabelle einfach perfekt erschlagen, weil das meiste ist halt einfach so, da sind irgendwie so die Informationen und die stehen irgendwie in Beziehung zueinander. Und unendliche Rekursionstiefe ist wahrscheinlich in der Praxis selten nötig.
Ja.
Ja, so, und dann letztlich, wie gesagt, ist das ja sozusagen, das ist ja das meiste der Base Layer und dann kann man halt irgendwie so Linsen wie Procedure Calls oder Graphen da drauf werfen, um dann halt eben durch diese mit der Realität der Datenbank zu reden. So würde ich das so stackmäßig stapeln tatsächlich. Also, ne? Es gibt halt irgendwie so das Fundament, das ist halt wirklich die Datenbanktabelle, wie man sie kennt, und dann baut man da Software drauf, die letztlich eine Linse implementiert, mit der man sich dann die Realität zurechtlegt, wie man sie gerne haben möchte.
Mhm.
So, und warum alles in eine Linse passen muss, verstehe ich halt auch nicht. Ich habe mal dieses Problem, mal jenes Problem, dann mache ich das mal so, dann mache ich das mal so. Ist doch super.
Auf der anderen Seite ist auch die Frage, ob wir denn wirklich die ganzen Ausprägungen der verschiedenen Linsen immer bräuchten. Da können wir jetzt noch besser über Frontend-JavaScript-Frameworks sprechen und uns die Frage stellen, braucht unsere Welt eigentlich React, Angular, Vue, Svelte, Qt?
Man kennt ja irgendwie so den Begriff, dass einem das Messer in der Tasche aufgeht, weißt du? Ich habe da wirklich mehr so genug Bewaffnung drin im Moment für einen ganzen Kreuzzug, weil auf der nächsten IJS, wo du ja nicht zugegen sein wirst, glaube ich, bist du da?
Ich bin ausnahmsweise mal nicht da.
Okay, aber da habe ich mir das Thema tatsächlich Frontend-Minimalismus rausgepickt. So, wir haben es so unter den Dachbegriff Performance gesteckt, diesen Full-Stack-Day. Also Performance irgendwie so, hey, nimm mal ein schnelles Framework oder hey, lass dir den Code mit irgendwie so AI generieren oder so. Das sind ja alles so auch Sichtweisen auf Performance. Wie kriege ich schneller was irgendwie ans Laufen? Ist ja total valide. Und ich denke halt wirklich so, okay, wenn du weniger hast, dann muss halt weniger getan werden. Dann bist du inhärent flott. Und da habe ich da tatsächlich so diverse Ideen dazu, was das alles so betrifft.
Das überrascht mich nicht.
Natürlich nicht. Ja, was ich für ein Thema mache. Code generieren mit AI ja wohl kaum.
Dann sollst du die AI mal fragen, wie man einen YMD-String erzeugt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, was OpenAPI falsch macht, auch das ist, was GitHub Copilot machen will. Insofern,
Möglicherweise, weil das ist ja letztlich nur ein Aggregat dessen, was da draußen tatsächlich passiert. Und wir haben ja schon festgestellt, dass die Theorie sich in der Praxis nicht wiederfindet. Klar, und insofern funktioniert dann so ein API-Filter ja nicht als nichts anderes als ein Verstärker für die gelebte Praxis. Und dann wird es halt dadurch nicht besser. Eigentlich logisch.
Die gelebte Praxis und es wird dadurch nicht besser. Also jetzt habe ich ja irgendwie erwähnt, eigentlich wollte ich gerne Soap machen. Soap ist ja aber irgendwie doof und kein Mensch will Soap machen. Und wir können jetzt noch Anekdötchen über den Namen Soap und dass das eigentlich RPC und gar nicht Object Access Protocol ist. Aber das ersparen wir uns alles. Wir kommen mal zur Praxis und zur Realität und alles.
Jawohl.
Also wenn wir jetzt wieder unser Backend Soap umstellen können, weil wir ja keiner und irgendwie auch alles auf GraphQL umstellen, findet unser Enterprise-Architekt auch nicht schön. Und OpenAPI haben wir leider auch nicht, weil haben wir vergessen. Und das Backend ist kein TypeScript, das heißt, tRPC kommt auch nicht in Frage. Dann ist irgendwie ja die Welt relativ traurig, weil dann haben wir ja die Fetch-API, rufen da .json auf und dann haben wir da ein Any. Dann können wir alles damit machen.
Boah.
So. Jetzt kommen wir dann zu... Jetzt machen wir Publikumsbeteiligung. Peter, wenn du du hast eine API, die hat keine Spezifikation und du willst irgendwie Typsicherheit haben und TypeScript macht dir da Any. Wie kannst du denn deine Situation verbessern? Hast du da Muster in deiner Toolbox von?
Warte. Du postulierst sozusagen implizit jetzt gerade ein Problem.
Ja.
Also, du hast ja erstmal den Ist-Zustand. Ich schreibe normales JavaScript, so wie alle das machen. Erstmal so als.
Warte mal ganz kurz. Ich habe mit Leuten gesprochen, die waren in Workshops von dir, die hießen Schwarze Magie mit TypeScript. Wollen wir nochmal den Ausdruck normales JavaScript wie normale Leute oder was auch immer du da gerade gesagt hast, in Frage stellen?
Nun, das liegt einfach daran, dass man ja persönlich sich auch weiterentwickelt und irgendwann vielleicht zu Einsichten kommt, die man vorher nicht hatte. Nein, Spaß beiseite. Ich will jetzt wirklich nur herausarbeiten, so, du hast jetzt ja gerade etwas, einen Umstand beschrieben, wie sich das verhält und implizit damit mitgemeint, so ähnlich wie, dass wir die ganze Zeit über Single-Page-Applications reden, mitgemeint, dass das ein Problem darstellt. Aber jetzt würde ich noch mal gerne herausarbeiten, was das Problem exakt ist. Also wo genau klopft es und was muss ich dafür ein Loch stopfen?
Also das Problem ist, dass du so Menschen wie mich im Team hast, die sich nicht merken können, ob man Color mit O oder mit OU schreibt und die dann einen Request ans Backend machen, da irgendwelche Daten zurückbekommen und dummerweise ständig Color falsch schreiben und dann Dinge nicht eingefärbt werden. Das heißt, du möchtest irgendwie, dass meine IDE mir hilft, Color richtig zu schreiben bei den Daten, die vom Backend zurückkommen.
Okay. Aber wenn die IDE dir helfen soll, dann ist ja TypeScript das richtige Werkzeug, weil unabhängig davon, ob du jetzt .ts-Files schreibst oder nicht, die ja trotzdem das einlesen und checken. Das heißt, das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde halt TypeScript schreiben. Das würde dich ja sowieso auf den richtigen Weg weisen, selbst wenn du gar nicht willst.
Ja, fast. Das Problem ist ja immer noch, dass dieses .json auf Fetch ja ein Promise von Any zurückgibt.
Das ist richtig. Okay. Das heißt dann, wenn das als Problem identifiziert ist und man das für doof hält, dann wäre ja dieser TS-Reset, der ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch das überschreibt. etwas, das das hinkriegt. Also auch wieder da, gute alte JavaScript-Tradition. Ich patche einfach im globalen Namensraum so lange rum, bis ich mir die Welt gemacht habe, wie sie mir passt.
Wenn ich euch nochmal besuchen kann, dann müssen wir mal darüber reden, wann ich den String-Prototype überschrieben habe und warum es eine gute Idee war. Also du kennst es ja schon und jeder, der mich auf einer Konferenz getroffen hat, auch, weil ich jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, das erzähle, aber mach das doch mal in dein Notizbüchlein, dass wir da nochmal drüber reden müssen, öffentlich.
Wir machen so eine Sendung, einfach so schlimmste Hacks aller Zeiten.
Mhm. Wie viele darf ich mitbringen? Genau. Also, das heißt, wir überschreiben das.
Im Lightning Talk letzte Woche dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da auch was zu liefern habe.
Dieser Lightning Talk, den sollst du mal in ein YouTube-Video verpacken und den Menschen zeigen. Das war wirklich sehr schön. So, wir kommen zurück zu, wir überschreiben also mithilfe von TS Reset das Fetch jetzt Unknown zurückliefert. Was machen wir jetzt aus diesem Unknown?
Das kann man, also Unknown in TypeScript heißt ja bloß, dass, also wohingegen Any, ne, für die Nicht-TypeScriptler unter uns, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, Any sagt ja, über dieses Objekt ist nichts bekannt, aber ich erlaube einfach mal, wie ein JavaScript-Objekt damit jedwede Operation. Und Unknown ist ja, über dieses Objekt ist nichts bekannt und ich untersage alle Operationen, bis auf die, die genauere Informationen über das Objekt rausfinden, sprich Runtime-Type-Checking, Vulgo-Duck-Typing wäre hier das Mittel der Wahl. Müsste also auf dem Ding herumstochern und gucken, was kannst du. Das wäre so die mechanische Umsetzung des Ganzen. Und dadurch wird es halt besser, weil ich durch Unknown gezwungen bin, das Ding wirklich erschöpfend abzuklopfen, bis ich wirklich alles darüber festgestellt habe, was es ist, während ich bei Any das auch machen kann, aber mich nichts dazu zwingt.
Und dann wäre ja die Frage, wie wir dieses Stopfen ein bisschen, nicht Stopfen, dieses Rumstochern auf der Ente, wie wir das ein bisschen angenehmer machen können. Und
hier so Schema-Libraries, so sowas ist aber fürs Frontend geeignet. Oder halt eben
sonst. Sowas wie, ich habe das ist ja akustisch nicht verstanden, welchen Idiot bin. Was?
Die Library, ZOD.
Ja, genau, das war, genau so. Ich glaube, es hatte ja auch in der letzten Folge so SOT oder Walibot ist irgendwie das neue coole Kit auf dem Blog. Das sind auf jeden Fall so die zwei Ansätze, die, auch wenn sie bei euch schon zur Sprache kam, ich nochmal da wiederholen wollen würde, so, wenn wir einen Backend haben, was halt nicht typisiert ist, dann, oder weil wir keine API-Spezifikation haben, sorry, kompletter Quatsch, Backend kann typisiert sein, aber die API ist nicht typisiert, dann können wir uns mit so Tools wie SOT oder Walibot da das Leben nochmal ein bisschen leichter machen. Mhm. Wir haben, erste Möglichkeit ist natürlich, das ist das, wie man es irgendwie die ersten 10 Jahre von TypeScript gemacht hat, wir schreiben einfach ein Interface mit, das sind die Daten, die wir zurückkommen und dann kommen halt leider ab und an mal andere Daten zurück und wir merken es erst zur Runtime, weil TypeScript zur Runtime nicht mehr da ist, merken wir es dann aber mit großen Schmerzen. Und das ist eben genau das, wo SOT und Walibot uns auch helfen. Ich weiß nicht genau, wie lange die Folge mit SOT her ist. Deswegen wäre jetzt die Frage, die ich in deine Richtung stellen will. Wie tief wollen wir da kurz drüber reden?
Ja, ich glaube nicht, dass wir eine ganze Folge dazu hätten. Und du kannst ja davon ausgehen, dass entweder die geschätzte Hörerschaft das nicht gehört hat oder wenn sie es gehört hat, weiß, wo der Vorspulen-Button ist.
Okay, wenn ihr wisst, wo der Vorspulen-Button ist, dann müsst ihr euch jetzt in eurem Kopf den Sound des Vorspulens eines Kassettenplayers vorstellen und
suchen wir vor. Mal erklären, was das bitteschön für ein magisches Gerät war.
Habt ihr Informationen über den Altersschnitt eurer HörerInnen?
Das musst du Hans fragen, der redet mit den Werbepartnern.
Okay, gut, also SOT. Ich würde über SOT reden, es gibt ganz viele Alternativen auch dazu. SOT ist aber das, mit dem ich am meisten zu tun hatte. Die Bibliotheken sind sich alle, glaube ich, dahingehend eher einig, dass sie fast alle aus dem Bereich der Formularvalidierung kommen. SOT ist also eine Bibliothek, mit der wir ein Formular in JavaScript Single-Page-Applications validieren können. Wir sagen also, ich habe hier ein Formular für die User-Registrierung, das heißt, es gibt ein Feld Vorname, da ist bitte ein Name drin, der hat mindestens ein Zeichen, weil es gibt sehr kurze Namen. Wenn ihr Menschen ärgern wollt, dann verbietet ihr noch Bindestriche im Vornamen. Typisches Problem meines Lebens. Dann definiert also alle Felder, welche Felder ihr alle in dem Formular habt und dann sagt ihr SOT, bitte validier das mal. Und ja, also das ist das, was.
Ich würde nur der Vollständigkeit halber sagen, dass man so theoretisch sowas ja auch machen könnte mit den Mitteln, die in den Browser eingebacken sind. Und dann meckert der auch automatisch und dann muss man nur ein bisschen CSS draufschmeißen und braucht sich nicht irgendwie darum Gedanken machen, wie man irgendwie aus den Formularen irgendwie die Daten rausextrahiert, sie in eine viel zu große Library reinschmeißt und dann die Daten da rausholt, die sagen, was falsch ist und wie man das dann wieder ins Formular einsetzt. Man könnte auch einfach dem Formular selber sagen, ey, hier, da muss das drinstehen. Und dann klappt das.
Also ich kann ja kein HTML, aber
ja?
Wie validiere ich denn mit HTML-Browser-Bordmitteln, dass, wenn ein Vorname angegeben wurde, der einen Bindestrich beinhaltet, es auch ein Rufnamenfeld geben muss, was ausgefüllt sein soll?
Das ist klassische Sache, die du mit HTML alleine nicht hinkriegen kannst, aber du kannst dich mit...
Ach so. Also es gibt da noch Gründe, wo die Formularvalidierung von Browsern nicht ausreicht.
Moment, die Formularvalidierung, pass auf. Du hast jetzt ja HTML gesagt, das ist ja ein bisschen unfair. HTML ist ja bloß eine verlustbehaftete Serialisierung des DOM. Und was die HTML-Spezifikation, sprich die ganze Browserinfrastruktur, ja definiert, ist ja das DOM. Und dazu gehören ja auch JavaScript-APIs, womit du dann sagen kannst, hey, unter diesen und jenen Bedingungen, also keine Ahnung, on input bei einem gegebenen Inputfeld kann ich ja irgendwelche Effekte auslösen und zu diesen Effekten kann ja gehören, die Validierung zu steuern. Ne? HTML ist eine verlustbehaftete Serialisierung vom DOM und zu Sachen wie irgendwie required und Pattern setzen ist halt ein Teil der Dinge aus dem DOM, die verlustbehaftete Serialisierung in HTML und Deserialisierung halt überstehen. Aber das ist ja längst nicht die ganze Klaviatur, die du machen kannst. Die Frage ist halt, schreibe ich 3 Zeilen JavaScript, um zu sagen, ich mache dieses Feld zum Pflichtfeld, ja oder nein, je nachdem, was in das andere gerade eingetippt ist, oder gehe ich über den kompletten Umweg einer Library, inklusive einer eigenen Philosophie und einer eigenen Ideologie, das war das Wort, was ich gesucht habe, da diesbezüglich, wo es lang geht, oder sage ich halt eben einfach hier onChange, weil du hast ja gesagt, kommt da einfach so ein Bindestrich drin vor, dann wird das andere ein Pflichtfeld, dann mache ich halt eben Input-Händler, wo ich halt eben reinschreibe, ey, hier regex Bindestrich und dann mache ich auf dem anderen Feld required true oder false. Das ist kein HTML, aber das sind Bordmittel und das sind 3 Zeilen JavaScript im Vergleich zu SOT, was ich auch in ein Projekt von mir eingebaut habe und wo ich jedes Mal, wenn ich mir angucke, wie groß das Projekt in Kilobyte ist, in den Hintern beiße, weil es komplett überflüssig ist, dass ich diesen Kram ins Frontend eingebaut habe, weil er da nichts zu suchen hat.
Ich würde den Peterschen Rant über warum man keine Bibliotheken verwenden sollte, sondern lieber alles selber schreiben sollte, kurz ignorieren und würde versuchen, auf die inhaltlich relevanten Fakten zu kommen.
Genau, kommt auf die JavaScript-Conference, wenn ihr, wie gesagt, hören wollt, wie ich diesen Kreuzzug in meiner Hosentasche tatsächlich zu Felde führe.
Ich ignoriere das. Also, Fokus. Vollkommen richtig. Ich habe zwar keine Ahnung von HTML, aber dass Formularvalidierung in diesem Internet heutzutage einige Dinge im Browser funktionieren und wir die dann noch mit ein bisschen JavaScript noch mal besser machen können, bin ich ja bei dir. Aber wenn wir sowas wie SOT, und ich will jetzt hier nicht unbedingt sagen, wir müssen SOT nutzen, aber wenn wir sowas wie SOT nutzen, gewinnen wir noch ein paar Dinge mehr, die ich für durchaus sinnvoll erachte. Die in manchen Anwendungen sinnvoll sein kann. So, wir können mit SOT beschreiben wir immer ein Schema. Dieses Schema kann das Schema für einen skalaren Typen wie ein String sein, dann ist es relativ unspektakulär. Wir können aber eben auch komplette Objekte damit schematisieren, also zum Beispiel ein komplettes Formular und können dann da auch so Sachen, beschreiben das relativ deklarativ. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein TypeScript-Typ, nur dass es eben kein TypeScript-Typ ist, sondern ein SOT-Schema. Und da haben wir dann auch so witzige Sachen wie Pick oder Omit oder Unions, all das können wir dann SOT-Schema auch abbilden. Das heißt, so Fälle wie, da ist jemand über 18, dann blenden wir noch 7 andere Formularfelder ein, beziehungsweise validieren wir noch 7 andere Felder. Wenn er aber über 65 ist, dann passiert wieder was komplett anderes. Und das können wir alles in diesem SOT-Schema deklarativ definieren. Also das heißt, wir definieren uns sowas wie ein TypeScript-Typen nur für Validierung von Daten.
Du benutzt ja im Prinzip einfach so ein ganz normales Objekt-Builder-Pattern, um zu sagen, ey, das ist halt so ein Objekt und ich rufe Methode A auf, stecke da was rein und dann kann ich da Unterobjekte definieren. Du baust ja letztlich sieht ja letztlich aus wie ein jQuery-Objekt, das du konstruierst, ne? Lauter
genau.
Dieses Punkt, jenes Punkt, solches, verschachtelt, bla bla bla, nur am Ende kommt da halt eben als Endergebnis mehr oder minder eine Function raus, wo du Daten reinschmeißen kannst und das Ding sagt dann halt eben Daumen hoch, Daumen runter.
Würde ich grundsätzlich zustimmen. Ich finde trotzdem die Analogie zu, du schreibst ein TypeScript-Type schöner, weil das für mich vom Use Case her näher dran ist, als ich mache ein jQuery-Objekt. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass du der HTML-Mensch bist und ich der nicht HTML. Sorry, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, du bist der HTML. Verglichen zu mir bist du der HTML-Mensch.
Der verlustbehaftet Serialisierte. Okay, damit kann ich leben.
Genau. Du bist der verlustbehaftet Serialisierte. Das halten wir auch so fest. So, das heißt, wir beschreiben uns dieses Schema. Wir definieren unsere Datenstruktur unserer Anwendung damit. Und dann können wir das im Browser nutzen, um das Formular live zu validieren. Bei jedem Fehler, der auffällt, kriegen wir, der da drin auftaucht, kriegen wir einen Verweis auf, von welchem Feld kommt das und so weiter, so dass das durchaus ganz gut ist, um so ein Formular in einer JavaScript-basierten Web-Anwendung zu validieren. Aber wir können diese Validierung eben auch im Backend verwenden. Wenn unser Backend auch TypeScript ist, dann können wir genau das gleiche SOT-Schema im Frontend für die Live-Validierung benutzen, als auch für die Validierung im Backend beim Absenden der Daten. Und das ist für mich durchaus ein Pluspunkt. HTML-Formulare leben halt nur im Browser. Das heißt, wir brauchen dann nochmal eine zweite Validierung im Backend, wenn wir unsere Daten zuverlässig validieren müssen.
Ja.
Was wir dann ja doch meistens wollen. Insofern ist das was, wo so ein Schema für mich ein durchaus relevanter Punkt ist, der, wenn wir das mit JavaScript bauen, eben sowohl im Front als auch im Backend genutzt werden kann.
Mhm.
Um mal ganz kurz die Kurve zurückzukriegen, warum reden wir eigentlich darüber? Das Schöne an diesen Bibliotheken wie SOT und Valibot und ich weiß nicht was, ist, dass die nicht nur die Schema-Validierung anbieten, sondern auch noch aus den verschiedenen Schemas, die wir schreiben, auch passende TypeScript-Typen rauspurzeln. Das heißt, ich schreibe mir mein Schema für ein Formular, was ich dann zur Laufzeit von SOT validieren lassen kann. Und aus dieser Validierungsfunktion fällt dann etwas raus, was typisiert ist. Das heißt, ich habe auch in meiner IDE die Autovervollständigung, wie als wenn ich einen TypeScript-Typen geschrieben hätte, nur dass ich hier mein SOT-Schema geschrieben habe, was zur Laufzeit auch wirklich validiert wird.
Mhm. Ja, der Hauptunterschied ist halt wirklich der, dass, ich habe das ja selber mal eingesetzt und habe das ja immer noch an der Backe und werd's nicht los. Aber der Vorteil ist halt tatsächlich irgendwie, du kriegst halt die Validierungsfunktion und den Typ, den das validiert. Und du bist halt immer sicher, dass die Dinge synchronisiert sind. Und ja, das ist halt tatsächlich viel wert.
Ja, und das ist eben was, das können wir auch, und da kommen wir gerade vom Gespräch her, das können wir eben auch benutzen, wenn wir ein Backend haben, bei dem wir nicht ganz sicher sind, was für Datenstrukturen und was für Datentypen und so weiter liefert das eigentlich zurück. An der Stelle, wo wir das Fetch-Request machen und da ein Any oder ein Unknown rausbekommen, können wir dann eben sozusagen, bitte pass das mal nach folgendem Schema. Und dann würde, wenn das Backend plötzlich was Unerwartetes zurückliefert, das sehr, sehr früh uns um die Ohren fliegen. Nämlich an der Stelle, wo wir die Daten entgegennehmen und nicht erst irgendwo beim Rendering sonst wo. Vorausgesetzt, wir wollen, dass es uns um die Ohren fliegt. Wir können natürlich SOT auch sagen, wir ignorieren mal alle Validierungsfehler und so weiter. Aber das ist grundsätzlich so, wenn wir da ein bisschen typsicherer in der Kommunikation zwischen Front- und Backend werden wollen, ist das für mich ein hilfreicher erster Schritt, wenn nichts anderes mehr geht.
Ja.
Und
natürlich, also ja, das setzt natürlich halt eben immer noch voraus, müssen wir immer so hier unsere Biases da mitsagen, ne? In einer Welt, wo halt eben tatsächlich Front und Backend beides in TypeScript geschrieben ist, plus halt eben der SPA-Faktor noch oben drauf kommt. Weil wenn es einfach nur Formulare wären, die wir abschicken, wäre das ja was anderes.
Jein. Wenn wir, also, du hast ja jetzt mehrere Constraints angebracht, wenn wir, auch wenn wir ein Backend haben, was in Ruby geschrieben ist, was uns Daten per JSON zurückliefert, können wir im Zweifelsfalle SOT dann benutzen, um die Daten, die vom Backend kommen, die nicht typisiert sind, zu typisieren.
Ach so, das heißt, für den Fall, dass das Backend Blödsinn sendet, dass es dann im Frontend knallt, wo wir es mitkriegen können.
Genau, an der erstmöglichen Stelle quasi knallt und nicht irgendwo aus Versehen ganz hinten. Also so, wenn, das ist ein ganz typischer Klassiker, irgendwie du hast ein Feld, da erwartest du, dass eine Zahl rauskommt. Eine Number heißt das in JavaScript so. Du erwartest, dass eine Number drin ist. Und dann rufst du da halt gewisse Funktionen drauf auf, die auf Number Sinn ergeben. Und jetzt entscheidet sich ein findiger Backend-Entwickler dazu, statt einer Number da jetzt einen String zurückzuliefern und auf einmal würde dir dein Frontend um die Ohren fliegen, weil du nun mal mit einer Number gerechnet hast. Und das kann ja dann durchaus zu fatalen Fehlern führen. Also wenn du dann da Kalkulationen machen willst und die funktionieren auf einmal nicht mehr, dann zeigst du falsche Daten an und sowas. Also das wäre tatsächlich ein sehr doofer Fall. Und das ist eben ein Weg, wie man mit einem nicht typisierten Backend arbeiten kann, aber im Frontend Typen hat, die auch richtig sind. Also du kannst ja auch einfach bei dem Fetch dran schreiben, die Antwort entspricht folgendem Interface. Punkt. Das kann man ja behaupten. Das prüft dann ja keiner mehr. TypeScript ist ja weg zur Laufzeit. Und SOT oder Valibot und so weiter sind eben auch zur Laufzeit noch da und prüfen das zur Laufzeit auch wirklich. Und machen dann noch so witzige andere, also zumindest SOT macht das im Default so, dass es alle Properties, die nicht im Schema drinstehen, auch wegwirft. Das heißt, wir können da dann nicht mehr böse dran rumhantieren und irgendwelchen Quatsch machen, der nicht im Schema feststeht. Und das führt eben auch dazu, wenn das Backend mal ein Feld rauswirft, wir sehr schnell über statische Code-Analyse sehen können, wer hat denn darauf gerade zugegriffen, was müssen wir anpassen. Und deswegen ist das so für mich, wenn ich mit einem nicht typisierten Backend kommuniziere, mit einem Backend kommuniziere, was kein typisiertes Schema für die Kommunikationsschicht hat, ist das so der erste Schritt, den ich immer drauf werfe.
Also quasi.
Ob das dann.
So als quasi Selbstverteidigung.
Genau. Ob das dann in Production immer auch Not tut, diese Validierung zu machen, ist ja nochmal eine andere Frage. Mhm. Weil aus SOT fallen ja auch die TypeScript-Typen an der Stelle raus. Die sind ja zur Laufzeit weg. Und die tatsächliche Validierung ist ja was, wo man so ein if env gleich def vorschreiben kann. Und wenn man dann noch seinen Bundler bedienen kann, dann landet SOT halt in Production auch niemals in der echten Umgebung. Wenn man die Validierung da nicht haben will, wenn man sagt, ich möchte gerne überprüfen, dass das Backend sich an unsere Contracts hält und ansonsten soll alles um die Ohren fliegen, dann lassen wir SOT gerne drin. Aber wenn nicht, dann kann man es ja dann auch da wieder rauswerfen.
Das sollte man, glaube ich, dringend machen, weil SOT ist monolithisch und sehr, sehr groß.
Ja, das ist ja irgendwie einer der Pluspunkte auch von Walibot, dass das besser tree-shakeable ist, habe ich gehört.
Also überhaupt, SOT ist prinzipiell untree-shakeable.
Vollkommen richtig, dass es tree-shakeable ist. Ich also nutze einfach meistens so viel von SOT, dass sowieso 90% dessen in meinem Bundle landet und insofern ist das landen würde und dann ist es halt auch wieder egal. Aber ja.
Trotz Code-Splitting, das du ja bestimmt auch verwendest, weil du hast ja 90% in deinem Bundle, aber du hast ja nicht ein Bundle, weil du ja deinen Bundler bedienen kannst.
Ich habe ja nie behauptet, dass ich meinen Bundler bediene. Also seitdem es nicht mehr nur Webpack gibt, kann ich die Dinger ja tatsächlich bedienen, Webpack-Configs. Hier ist dann wieder die Erwähnung von Elmar. Elmar hat irgendwie eine Zeit lang ganz viele Witze über Blockchain gemacht und hat sowas gesagt wie CSS ist eine Blockchain, weil man kann immer nur unten was hinzufügen. Und dann hat er irgendwann gesagt, Webpack-Configs sind eine Blockchain, weil man kann immer nur unten was hinzufügen und niemals was dran ändern. Und damit mit beiden Aussagen sympathisiere ich sehr, weil ich kann einfach keine Webpack-Configs warten. Ich verstehe nicht, wie Menschen da durchsteigen können. Mein Gehirn, wir können wieder über Kubernetes reden, das ist alles in Ordnung, aber ich verstehe Blockchain. Witzig, ich verstehe Webpack-Configs nicht. Insofern kann ich nicht bedienen. Und ja, ansonsten hast du natürlich in der Realität recht und in der Praxis lade ich ja sowieso immer 6 Megabyte JavaScript runter und dann ist auch egal.
Ja, aber ich meine, wenn man das nicht machen würde, dann bräuchte man auch gar nicht GraphQL, um zu sagen, ey, lad Daten nach, wenn das Telefon gedreht wird.
Ja, und wenn wir dann noch Google Tag Manager rauswerfen, dann haben wir ja sowieso 20 Megabyte gespart und dann ist alles besser.
Realistisch. Jetzt wollen wir mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wenn wir das machen, dann steigen uns aber diejenigen, die das Budget in der Hand haben, richtig aufs Dach und das läuft ja nun nicht.
Also insofern, wenn man sein Leben im Griff hat und Bundle Size eine Rolle spielt, dann ist Walibot das bessere SOT und ansonsten es ist sehr ähnlich. Also ich glaube, dass sie auch so das Ziel hatten, sehr kompatibel zu SOT zu sein. Es ist nicht 100% kompatibel, aber zu großen Teilen. Es ist, glaube ich, zumindest vom Mindset her ist es sehr ähnlich.
Ja, das ist glaube ich, das Richtige. Das ist nämlich auch wieder, da komme ich wieder zu meiner Realitätslinsen-Idee. Das, was das ja implementiert, ist auch eine bestimmte Sicht auf die Welt, nämlich die Sicht der Set-Logik, die ja dem Typsystem innewohnt. Und weil die ja beide dann das Gleiche implementieren und zueinander auch noch API-kompatibel sind, was ja eigentlich das kleinere Problem ist, weil zur Not kannst du halt irgendwie Search and Replace machen, bla, Keks, das ist ja alles kein Problem. Mhm. Aber die sozusagen machen halt die gleiche Weltsicht und deswegen sind die halt gegeneinander ganz gut austauschbar. In der Theorie, aber boah, ich habe halt so keinen Bock, einfach so ein Validierungs-Otto, den einen hier, dieses SOT da, rauszuwerfen und da Walibot einzubauen, da irgendwie Arbeit zu verrichten und das bringt halt nichts. Außer ein paar Kilobytes. Und wie du ja völlig richtig sagst, ist ja heutzutage Umweltverschmutzung per Kilobyte en vogue. Man kann ja immer da nebenher auf den OpenAI zeigen und sagen, der ist viel schlimmer. Ich würde irgendwie sagen, sowas wie SOT, so würde tatsächlich JavaScript als Standardfeature vielleicht auch nicht schlecht stehen. Dass es da irgendwie so eine Basisimplementierung gibt und dann kannst du irgendwie so sagen, klar ist mein eigenes Validierungs-Foo, Extens, was immer da eingebaut ist. Weil das ist halt so ein Teil, es gibt da so viele Sachen, also so allein schon, dass so eine Library wie SOT am Ende tatsächlich so eine Sache hat wie, ich vergleiche mich gegen 7 andere Dinger, die genau das gleiche machen und das ist so längst nicht mal die Liste von allen, also fallen mir mehrere ein, die es auch noch gibt und die sind da gar nicht aufgeführt, lässt mich ja das Ganze so sich so anhören, als wäre es wie die Fetch API und die Promises, als ob es da irgendwie ein fundamentales Problem gibt, das da vielleicht von einer zentralisierten Teillösung profitieren könnte, wenn man es schlau designt.
Und ich bin mir gar nicht mal sicher, ob du mit du hast jetzt JavaScript gesagt. Meine Intuition war, dass ich mir immer erhofft habe, dass TypeScript sowas liefert, dass es gewisse Möglichkeiten gibt, TypeScript-Typen das ist eine alternative Schreibweise zu, wir haben schon Type und Interface, die fast das gleiche machen, nur dass das eine mehr Probleme macht als das andere, je nach Kontext. Lass doch nochmal eine dritte machen und die heißt dann Schema. Und da habe ich dann noch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Flag zur Laufzeit auch zu prüfen oder so. Meine Idee war deswegen, das sollte in TypeScript kommen. Aber ich finde deine Idee zu sagen, in JavaScript finde ich auch irgendwie spannend.
Ja, also das Ding mit dem Typen zur Laufzeit, irgendwas mit zur Laufzeit zu machen, das haben sie ja von Anfang an gesagt, das ist nicht unser Ding. Und ich merke auch
eine
Folge mit jemandem, der gesagt hat, also der sich da wirklich, wirklich reingekniet hat und den da in TypeScript Issue Tracker wirklich massiv auf den Keks gegangen ist, also im positiven Open Source, ich beteilige mich Stil. Und so Sachen gebaut hat wie, hey, ich habe hier mein Proof of Concept implementiert, dass das funktioniert, hier habe ich was aufgeschrieben, hier habe ich ein Demo-Video aufgenommen, bla bla bla. Und das wollen die halt nicht, das wollen die mit nicht anfassen. Also habe ich da einfach überhaupt gar nicht, das ist in meinem Realitätskorridor gar nicht drin, dass von denen diesbezüglich was kommen könnte. Eigentlich hast du recht, aber wird halt nicht passieren. Von daher, tja, glaube ich da nicht dran. Und dann die andere Frage wäre halt, wenn es sowas als JavaScript-Core-Feature gibt, kann TypeScript so aufgeschlaut werden, dass es daraus in der Lage ist, die Informationen rauszukratzen, um dein Interface draus zu bauen? Und ist überhaupt dieses Problem ausreichend gut generalisierbar? Oder ist es halt inhärent so, dass sich das so, dass es so ein falscher Freund ist, wo du so denkst, ah, das kann ich generalisieren und indem du das machst, machst du dein Problem größer und nicht kleiner. Das könnte ich mir auch vorstellen, da müsste man mehr drüber nachdenken.
Ich glaube, ich wollte noch irgendwas, bevor du angefangen hast, Sorte auseinanderzunehmen, weil es mehr als 3 Kilobyte groß ist. Keine Ahnung, wie groß es wirklich ist. Das
hat überhaupt gar nichts mit Kilobyte zu tun. Das ist einfach nur so eine Designwahl. Und ich glaube, in der letzten TypeScript-Folge hatte ich ja mal Stefan auseinandergesetzt, wie man tatsächlich die Sort-API, also dieses Object-Chaining, hinkriegen könnte und trotzdem in TypeSafe. Weil das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt. Diese schöne Builder-API geht ja in Walibot und Konsorten verloren, weil du da ja jeden einzelnen Schema ausdrückenden Bestandteil einzeln importieren und halt standalone verwenden musst. Weil du kannst nicht eine Pipeline mit .. schreiben. Und wenn du es könntest, wäre es halt typtechnisch falsch. Also du kannst natürlich per Import als Nebenwirkung den Prototyp von irgendwas patchen, aber dann ist ja die Typinformation entweder nicht da, dann ist any, oder sie ist falsch und behauptet, das Ding wäre da, wenn es gar nicht da ist, weil du es noch nicht importiert hast.
Die Frage, die sich mir da ja auch immer wieder stellt, ist, ob wir eigentlich diese Schemata, ich hasse das Wort, ob wir dieses Schema eigentlich wirklich in JavaScript schreiben wollen oder ob es nicht eigentlich eine schöne Idee war, das JSON-Schema eben eine deklarative, also eine wirklich deklarative und nicht imperative Kiste ist, weil dann hat das keinerlei Konsequenzen zu einer Bundle-Size oder sonst was.
Also wir reden jetzt von JSON-Schema, das auch JSON-Schema heißt?
Ja, ja.
Ist das nicht die übelste Zumutung aller Zeiten?
Jein. Und man muss dazu sagen, dass, wenn ich mich nicht vertue, OpenAPI zum Beispiel JSON-Schema unter der Haube einsetzt.
Das ist in meinem Bild problemlos integrierbar.
Und man kann zum Beispiel auch aus SOT oder aus Walibot-Schemas JSON-Schema generieren und andersrum. Mhm. Was auch übrigens die Kiste ist, die mich an Walibot und an SOT stört, ist, dass die Schemas nicht serialisierbar sind. Also wenn wir bei diesem Beispiel von vorhin bleiben mit, ich habe ein Front- und Backend, die beide die gleiche Validierung benutzen, dann muss ich halt irgendwie den Code auch vom einen ins andere System bringen. Und dann müssen die auf dem gleichen Versionsstand des Validierungscodes sein. Warum zur Hölle kann das Backend nicht ein Schema liefern, woraus das Frontend dann sein SOT-Dingsbums machen kann? Das geht eben über diesen Umweg JSON-Schema, aber das ist nicht ganz perfekt. Deswegen. Aber deswegen komme ich zu meinem Punkt von gerade zurück. Wäre nicht eine deklarative Schemabeschreibung das Sinnvollere, aus dem wir dann einen perfekt getreeshakten, ist ja bald Weihnachten, perfekt getreeshakten Bild rausbekommen und was wir eben auch im, was dann unser Browser am besten direkt verstehen kann. Und dann sind wir bei dem, was du dir gewünscht hast, dass JavaScript das einfach mitliefern sollte. Sorry.
Die Frage wäre halt, was willst du dann sozusagen, also wie soll es denn laufen? Weil du müsstest ja im Prinzip eine Definitionssprache irgendwie haben, wo du sagen kannst, so läuft es. Und du musst ja dann irgendwie was haben, was das implementiert. Also so validiere ich das in JavaScript, Ruby, in hast du nicht gesehen. Ne? Und die Frage ist halt eben, wie kriegst du das hin? Also so generierst du zum Beispiel irgendwie JavaScript-Code, weil könntest du ja machen. Du musst ja nicht notwendigerweise das Schema serialisieren können, wenn du sozusagen einen Code-Generator anwerfen kannst, der aus einem JavaScript-Objekt JavaScript produziert, das, wenn aufgerufen, den gleichen Effekt letztlich implementiert. Das wäre ja eine Möglichkeit, die Sache zu tun. Oder du machst es halt eben richtig, wie ein Software-Engineer, und generierst halt eben aus einer Definitionsdatei eine Implementierungsdatei, bla bla bla. Irgendwie Parser-Generator hast du nicht gesehen, sowas in der Richtung. Kannst natürlich auch machen, aber ich glaube halt eben, dass das Problem, also weil, ich meine, wir reden hier über eine inhaltlich absolute Trivialität. Du schreibst irgendwie auf, so soll sein, und du willst Computer dazu bringen, dass er sagt, yo, so ist es. Das ist ja, wenn man es darauf runterbricht, irre trivial. Aber das geht ja an allen Ecken und Enden kaputt, sobald du versuchst, das in die Realität umzusetzen. Das scheitert ja wie Blockchain einfach nur, indem es in die Welt kommt, scheitert das an so vielen Constraints, dass du es nicht generalisieren kannst, weil du halt eben so Sachen hast wie irgendwie, okay, da sollen Typen rausfallen. Ja, wunderbar, da versteht aber PHP was anderes drunter als Ruby, als TypeScript in der Version, die wir tatsächlich einsetzen müssen für dieses eine Projekt. So, das ist halt ausgesprochen schwer zu generalisieren. Deswegen ist so mein Gedanke mit eben auch der Schema-Validierung, mit so einer Art Standardsort, dass das so ein falscher Freund ist. Das so aussieht, als wäre das ein generalisierbares Problem und man müsste es nur einmal richtig machen. Aber wenn man halt irgendwie feststellt, dass es dann irgendwie mit vielen Programmiersprachen interagieren muss, in vielen verschiedenen Versionen interagieren muss, komplett unterschiedliche Constraints hat. Also SOT ist ja ein total super Teil und super einfach zu benutzen. Es darf halt nur den Browser nicht berühren, weil es dann zu viele Kilobytes beiträgt. Aber das ist ja ein Problem, wo du ja gar nicht von ausgehen kannst, dass das existiert. Tu das irgendwie auf einem normalen Computer und sei es ein Raspberry Pi, der lacht darüber. Der Browser ist die einzige Welt, wo diese paar mickrigen Bytes, die das beinhaltet, wirklich was zählen. Aber es sind so unglaublich viele Bytes, sobald du im Browser bist. Ich glaube, da gibt's halt nicht die Lösung für. Da wird man halt ständig sich mit Trade-offs rumärgern. Und irgendwelche Honks, die einfach nur dir das Leben schwer machen wollen, werden dann zu Kreuzrittern der jeweiligen Fraktion und sagen, dit eine muss es sein, wir müssen alles neu schreiben, damit das diesem einem System da gehorcht.
In der Liste der diversen Dinge, die das Ganze kompliziert machen, hast du eine Sache nicht gesagt, oder ich hatte kurz Sekundenschlaf, IDE-Support. Also wenn man so ein Schema baut, dann sollte, wenn man so eine neue Schemasprache erfindet, dann möchte ich halt auch STRG-Leertaste in meine IDE tippen können beim Schreiben des Schemas. Und insofern, das war einer der Gründe, warum ich SOT und Konsorten toll fand, weil das war plötzlich mit TypeScript, das heißt, meine IDE hat mir wieder helfen können. Ihr merkt, für mich ist dieses, meine IDE muss mir sagen, was ich als nächstes tippen muss, sehr wichtig. Und deswegen fand ich das eine schöne Idee. Ich habe jetzt gerade wieder so eine Query-Sprache für Dinge gesehen, wo keine IDE der Welt Support für hat und ich kann das einfach nicht tippen. Also der Text ist schwarz auf weiß und nicht bunt. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, ich drücke STRG-Leertaste und da passiert nichts. Ja. Also für mich ist es irgendwie wichtig, ich brauche das. Und das fehlt in deiner Auflistung von Herausforderungen. Wenn man
es gibt ja nicht die IDE, TM. So, es gibt ja irgendwie viele. Und
die zwei gibt's jetzt noch.
Ja, mag sich ja auch
Wim wieder. Wim und Emacs.
Eines Tages ändern. Es ist ja zum Glück tatsächlich so, dass wir ja so atmende Monopolabfolgen haben, wo irgendwie wirklich irgendwie einer mal dann überschnappt und dann kommt irgendwie so der kleine Usurpator von unten und räumt mal wieder auf. Ist ja alles in Ordnung. Nur, auch das ist halt so ein Realitätsproblem, weil du kannst halt irgendwie sagen, ja, mein Teil ist total toll, irgendwie maschinenlesbar, kann von der IDE verstanden werden, aber wenn dann nicht tatsächlich irgendwer hingeht und dann das Plugin schreibt für die 2 bis 3 relevanten IDEs, dann ist das halt eben rein akademisch und komplett wertlos. Und deswegen denke ich halt eben, werden wir da tatsächlich nicht zu so einer generalisierten Lösung kommen. Ich nehme mein Proposal von vorhin wieder zurück, weil da wird man sich eh nie drauf einigen können. Da wird es immer mindestens die jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa geben. Und die halt eben glauben werden, wir sind uns alle irgendwie total ähnlich, aber weil sie dann doch in sehr unterschiedlichen Realitäten existieren, haben die da so ihre Daseinsberechtigung. Ja. So. Und wenn wir hier unseren Job vernünftig machen würden, dann würden wir tatsächlich da durch diesen ganzen Bullshit durchschneiden und würden sagen, aha, das existiert auf die und die Weise aus den und den Gründen, um das und das Problem zu lösen und implementiert irgendwie so diese Realitätswinse. Und das andere scheint so bei makroskopischer Betrachtungsweise genau das Gleiche zu tun, aber hat halt diese und jenen anderen Constraints, diese und jenen anderen Trade-offs. Und dann kämen wir gar nicht erst auf die Idee, irgendwie SOT und Walibot miteinander vergleichen zu wollen, weil die in unterschiedlichen Sphären existieren und so, klar, die haben Überschneidungen, aber man gibt doch keinen Grund, sich diese API von Walibot anzutun, wenn ich auf dem Server unterwegs bin. Warum würde ich das machen?
Ich, Ich glaube, da hast du die richtige Richtung erwischt. Und der nächste Punkt ist halt auch, wenn wir unseren Job richtig machen würden, wir sind halt zu viele, als dass wir alle das gleiche Bild von richtig hätten, und allein daran wird es auch schon scheitern.
Ja, das habe ich noch komplett außen vor gelassen. Ne? Das Problem sitzt schon im Bildschirm. Ich habe jetzt bisher nur gesagt, so über die Dinglichkeit der Projekte. So, was machen die, was sind die Domänen, was sind die Technologien, hast du nicht gesehen. Aber dann hast du ja noch wirklich irgendwelche Leute, die irgendwie frisch aus dem Bootcamp rausgepurzelt sind, irgendwelche Ritter vom runden jQuery-Tisch, die noch irgendwie anders drauf sind, versus ich bin jetzt der richtige Software-Engineer und Datentypen sind mein Ein und Alles.
Ich bin der richtige Software-Engineer und Datentypen sind mein Ein und Alles immer wieder spannend, weil ich bleibe halt dabei, ich brauche Datentypen, weil ich aufgrund von Unzulänglichkeiten, wenn mein Gehirn dauerhaft sich merken könnte, wie man Color schreibt und dergleichen, dann bräuchte ich ja keine Datentypen. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass TypeScript-Code mit der am schwersten zu lesende Code ist, den ich geschrieben habe.
Ja, und ich meine,
dicht gefolgt von Sortschema.
Ganz unironisch ist dann natürlich dann auch die Frage, ist das nicht genau das, wo dir iRobot wird helfen können? Weil die KI kann dir ja zumindest solche Sachen, glaube ich, ganz gut beantworten. Ne? Und die kann ja tatsächlich aus vielen, vielen, sagen wir mal, Quellen, die sich nicht notwendigerweise einheitlich die anbieten müssen, so irgendwie rausdestillieren. Ah, das ist die API, die funktioniert auf die Weise, da musst du das so schreiben und da hinten, da haben die Briten gewirkt, da musst du Kalle anders schreiben. Also das wäre ja damit möglich. Vielleicht muss man das technisch gar nicht mit Insellösungen bedenken, sondern vielleicht kann man da ja eines Tages tatsächlich einfach so die Maschinenintelligenz drauflegen. Und ich bin mir nicht davon überzeugt, dass die jemals unseren ganzen Code schreiben wird. Und die aktuelle Autocompletion finde ich halt ausgesprochen unterwältigend bis hin zu irritierend. Aber ich kann mir zumindest eine Welt ausmalen, wo das tatsächlich mal nützlich wird.
Mhm. Ich kann plötzlich For Loops schreiben. Ich konnte nie fließend For Loops schreiben. Und mit AI klappt das irgendwie meistens. Das ist ganz aufregend.
Ja, und das ist ja tatsächlich völlig okay, weil For Loop ist halt wirklich so, ja, es ist halt wirklich Autocompletion, ne? Und wenn du konntest ihn ja schon immer lesen, du konntest ihn nicht schreiben, unterstelle ich jetzt mal. Und wenn er halt eben erstmal da ist, kannst du ihn auch modifizieren. Ne? Und das löst halt wirklich dieses eine Problem, das da existierte. So, da kann ich mich im Prinzip mit anfreunden. Klar, dem kannst du halt nur so und so weit trauen, aktueller Stand der Technik. Und das ist irgendwie alles nicht perfekt oder so, aber ganz ehrlich, auch das würde ich in die schon eingangs erwähnten halt Fertigungstoleranzen der Realität mit einpreisen. Wenn du halt irgendwie weißt, was du dazu erwarten hast und wenn das irgendwie einigermaßen zuverlässig geht. Ich könnte mir eine Welt vorstellen, in der das für diesen Use Case ganz nützlich ist, und dann braucht man vielleicht tatsächlich nicht eine exakte Beschreibung, um das alles hinzukriegen, weil egal, was du schreibst, wird irgendwelche Reibungsverluste haben, aus den ganzen genannten Gründen, und dann ist vielleicht tatsächlich einfach der große, stumpfe Hammer genau das, was du brauchst. Vielleicht.
Mhm. Ja.
Also, weil für normales Programmieren, keine Ahnung, musst du mir irgendwie sagen, aber das ist halt einfach so komplett uninteressant für mich.
Für normales Programmieren. Wir gehen nicht in dieses Rabbit Hole.
Ich hau auf dem Algorithmus rum, und mein Problem ist tatsächlich irgendwie, wie mache ich das so, dass es einigermaßen effizient ist und nicht irgendwie, was ist die Parameterreihenfolge? Mhm. Weil, ja, aber wie gesagt, dann machen wir das nächste Mal, wenn du da bist.
Ja. Ich hätte noch einen letzten Punkt, der überhaupt nicht in unseren Gesprächsfluss reinfällt, der mir aber gerade noch eingefallen ist, den ich mal ganz kurz noch droppen wollen würde. OpenAPI.
Ja.
OpenAPI gibt es ja 7 Millionen Client-Generatoren, die manche weniger gut und andere mehr gut sind, wie wir schon gesprochen haben. Ich will einen ganz kurzen Werbeeinschub für einen machen. Das Ding heißt Orval. O-R-V-A-L, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich sage immer Orwell, so wie das Buch, nur anders. Also man schreibt es vor allem komplett anders. Die hatten mal ein Bier als Logo und jetzt haben die einen Fisch als Logo. Ich verstehe die Geschichte dahinter nicht, aber ist jetzt so. Das Ding kenne ich vor allen Dingen deswegen, weil die relativ früh direkt React-Query Hooks generieren konnten für OpenAPI-Schemas. Das fand ich toll. Die haben aber noch so 2,5 andere tolle Features. Also mittlerweile kann das deutlich mehr als eine React Query. Ich weiß nicht, ob es anfangs nur das war, aber das war das Erste, was ich kennengelernt habe. Die können auch ein Sortschema generieren für die verschiedenen Daten, die man da so vom Backend bekommt und die man zurückschickt. Also das heißt, wenn wir ein OpenAPI-Schema haben, dann können wir Orwell sagen, generier mir mal für die verschiedenen Request-Bodies und Response-Bodies ein SOT-Schema, was wir dann gegebenenfalls in Development nutzen können und in Product noch abschalten können. Da gibt's übrigens auch was Fertiges zum Abschalten in Production, fällt mir gerade auf. Die können aber nicht nur das, sondern die können auch MSW, was letztens ja bei euch auch Thema war, die können passende, die passenden Typen für die MSW-Mocks generieren. Nee, nicht nur die Typen, die können auch mithilfe von Faker.js richtig fertige Mocks generieren, wo direkt schon irgendwelche Fake-Daten drin sind, die dann so mehr oder minder sinnvoll sind. Und das alles typsicher anhand des Schemas, was man da so generiert hat. Mhm. Es hat ein, zwei Merkwürdigkeiten da drin. Also erstens, wir hatten das mit der Größe von Libraries. Mein Favorit da ganz vorne ist immer Axios, wenn ich über Bundle Size spreche. Habe das, glaube ich, in einer vorherigen Folge auch schon erwähnt. Ich habe einige Zeit lang relativ viele React-E-Commerce-Systeme performance-optimiert. Und bei Performance-Optimierung ist Bundle-Size halt auch immer ein Thema. Und die haben halt alle immer nur Get-Requests und einen Post-Request gemacht und haben dafür dann Axios eingebunden. Und da gibt's ja dann doch mittlerweile was von Browsern für. Das war mal so eine Low-Hanging-Fruit. Und Orwell meint, aus irgendwelchen Gründen auf Axios setzen zu müssen. Mhm. Und auch das auf eine etwas merkwürdige Art und Weise. Man kann das irgendwie austauschen, aber ja, war noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. aber ich bin kein Fan von Axios aus diversen Gründen, aber da muss man an der Stelle durch. Aber ansonsten, also wenn man mit einer Open API kommunizieren muss und ihr die diversen kleinen Generatoren ausprobiert habt und unzufrieden seid, mal einen Blick auf Orwell werfen, lohnt sich durchaus und dann im Zweifel feststellen, ist doch doof. Ich sehe gerade auf der Website, da steht direkt ein Beispiel mit Fetch Client. Also das heißt, die können irgendwie auch was ohne Axios mittlerweile.
Ja, ja,
sehr gut. Anscheinend von Haus aus. Das ist ja schon mal gut. Genau, das war so der eine Werbeinschub, der mir gerade beim Thema SOT noch einfiel, weil mir dann einfiel, ah, Moment, Orwell und SOT, das hatte ja Dinge. Ja. So, das war der eine Punkt, den ich noch hatte. Ich dachte, als wir angefangen haben, mal gucken, ob wir eine Stunde voll kriegen.
Ja, gut, ich meine, dein Internet hat ja auch ein bisschen mitgeholfen.
Ja, ich möchte mich an der Stelle auch bei allen entschuldigen, wenn das in der Aufnahme zwischendurch doof ist mit Aussetzern bei mir. Das ist halt so, wenn man auf dem Land in einer Großstadt umgeben von Großstädten lebt.
Ja, hey du, als ich in Berlin gewohnt habe, wirklich mitten in Mitte, konnte ich halt in meiner Wohnung nicht mit dem Mobiltelefon was werden. Das ging einfach nicht. Da war auch zum Telefonieren direkt erstmal der Marsch auf dem Balkon angesagt, egal wie kalt das war.
Anders ich wollte ganz sagen, es liegt aber dann an den Gebäuden in Berlin, ne? Also bei mir ist es halt auch auf dem Balkon nicht besser.
Mir ist kackegal, was da für Ausreden rauskommen. Das ist lächerlich und gehört repariert.
Ja. Die Telekom kennt mich mittlerweile beim Namen und ich glaube, ich habe alles, was ich denen in allen Jahren meines Lebens an Gebühren eingebracht habe, an Kundendienstmitarbeiter mittlerweile gekostet, weil ich viele, viele Dutzende Stunden mit denen im Moment telefoniere.
Ja, okay. Na, ich meine, solange die Kundendienstmitarbeiter dann erstmal mit jemand Nettes zu tun haben, der irgendwie höflich ist, ist das ja auch für die gut, dann müssen sie sich weniger Zeit mit den Karens dieser Welt rumschlagen.
Vielen Dank, dass du mich als höflich und nett bezeichnet hast. Passiert mir nicht oft.
Das ist nicht wahr, das wissen wir alle.
Frag mal die Telekom-KundendienstmitarbeiterInnen.
Okay. Gut. Dann mal sagen, machen wir doch mal auf dieses Client-Server-Thema mal einen Deckel drauf und ich glaube, wenn wir eins festhalten können, dann es gibt nicht die eine Lösung und wahrscheinlich wird es sie auch nicht geben.
Ja.
Gut. Das heißt, dann sind wir hoffentlich ein bisschen schlauer, informierter geworden, haben ein paar interessante Perspektiven kennengelernt. Super, dass wir noch 3 Gehirnzellen mobilisieren konnten, um das hier irgendwie hinzukriegen. Es sind etwas erschwerte Bedingungen.
Ja.
Gut. Aber wir haben es geschafft und wir danken fürs Zuhören. In der Abfolge der Revisionen, lass mal kurz in den Sendungsplan gucken, müsste es so sein, dass ein Mensch, den wir zwei sehr gut kennen, nämlich der Quentin, in der nächsten Revision vorbeikommen wird und uns was erzählen wird über CSS 4 und 5 in einer Revision. Das ist doch mal ein Deal.
CSS ist jetzt also genauso gut wie HTML?
So gut wie HTML.
HTML ist doch jetzt auch ist doch bei 5 und CSS kommt jetzt auch in 5, dann ist das bald genauso gut.
Ach so, ja, naja. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es ist was ganz anderes. Weil wir hatten ja HTML5 und dann ist ja jetzt irgendwie Schluss und keiner interessiert sich mehr dafür, ob da jetzt noch eine Revision 6 oder so kommt.
Und den ist jetzt fertig.
Ja, ist ja ein Living Standard. Wird ja einfach, wenn es was Neues gibt, drinnen dran geschenkt. Ne? Blockchain, weißt du halt. Aber die hatten ja bei CSS schon viel früher. Also CSS 3 gab es ja schon nicht mehr. Die haben ja dann angefangen, das alles so aufzumodularisieren. Und dann hattest du irgendwie Colors Level 3, aber Flexbox Level 1.
Und dann hatten wir Tailwind.
Ja, tatsächlich auch, weil du da natürlich sozusagen für den Standard einen etwas schlechten Marketing-Pitch hast, weil du ja nicht irgendwie sagen kannst, es gibt jetzt eine neue Generation. Das ist ja tatsächlich, wenn du es verkaufen willst, schlecht, wenn du nicht sagen kannst, es gibt jetzt CSS Version 4.0. Das ist ja wie Industrie 4.0. Sobald du sowas sagen kannst, hören sie dir ja alle zu.
Und das hatten wir ja letztens noch das Thema, dass du der Meinung, dass wir da das Marketing für Technologien verbessern müssen, ne?
Mhm. Genau. Und ich habe hier wieder die TRPC-Webseite da aufgemacht und ich dachte jedes Mal, wie geil sieht das denn bitte aus? So. Mhm. Und die gleiche Idee ist halt auch so ein bisschen mit dem CSS 4 und 5. Das wird jetzt nicht wieder demodularisiert und da wird ein Monolith draus gemacht. Aber es gibt halt tatsächlich irgendwie, so wenn ich den Quentin da richtig verstanden habe, tatsächlich einfach so Bemühungen, das Thema als solches so zu platzieren. Weil es ja wirklich komplett dramatisch ist, was du mittlerweile mit CSS alles anstellen kannst. Und in erster Näherung, niemand nutzt das. Mhm. Und das ist wirklich einfach total kriminell, was man damit alles anstellen kann. Und niemand nutzt das, weil keiner weiß, dass das gut sein kann. Das ist so wie irgendwie JavaScript in den 2010ern, wo irgendwie Douglas Crockford um die Ecke kommen musste und erstmal ein Buch schreiben musste, dass Leute überhaupt auf die Idee kommen, das als Programmiersprache zu betrachten und nicht einfach nur als Line-Noise. Das ist genau da, wo CSS ist. Also insofern würde ich sagen, die Belegung auf dem Zeitstrahl ist eine individuelle und nicht unbedingt mit HTML zu vergleichen, auch wenn die zahlende Abfolge das vielleicht nahelegt.
Ich bin komplett schockiert, in was für eine ernsthafte Debatte du bei meinem dummen Spruch eingestiegen bist. Aber ist ja auch Freitag letzte Stunde. Da ist also okay. Liebe Grüße an Quentin.
Ja, ich hoffe, ich habe den Sendungsplan richtig gelesen und der kommt dann nächste Woche tatsächlich. Sonst habe ich mich jetzt um Obst gemacht. Und wir haben alle drüber gelacht. Oder werden es dann in der Folge, wenn Quentin um die Ecke kommt, werden drüber gelacht haben. Speziell darüber, wie ich wahrscheinlich einfach komplett falsch repräsentiert habe, worüber wir da reden werden. Das macht aber nichts. Das ist ein Problem von Zukunftspeter und das soll der gefälligst lösen. Gegenwartspeter, dankt fürs Zuhören. Sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Adios.
Ciao.